Deine Vorstellung gespannt.
Ich bin. Spielmacher R.
Da sind schon einige da, also ist ja nicht so, dass es jetzt nicht so ist. So, dann herzlich willkommen zu Raffis Eishockeystunde, diesmal mit den Flügelspielern. Mit dabei habe ich wahrscheinlich einer der drei besten Flügelspieler im deutschsprachigen Raum. Das ist einmal Timasi, dann Krinke und Profanikis, aka Felix. Warum es 15 Minuten länger dauert, hat ganz einfache Erklärung. Mein Auto hat mich nicht mehr aussteigen lassen, beziehungsweise einsteigen lassen. Die Türen waren verschlossen und da musste ich halt gerade das Schloss ausbauen und jetzt habe ich das Auto zupickt. Klingt lustig, ist es nicht. So viel zu technischen Problemen. Jetzt gebe ich an meine Gäste weiter. Ihr dürft euch gern alle drei vorstellen.
Jo, ich fange mal an. Ich bin der Tim, PSN-ID Tomasi. Kennt mich vielleicht von meiner Zeit bei den Braves Phantoms. Da habe ich die letzten anderthalb, 2 Jahre gespielt. Davor bei den Clowns on Ice damals angefangen. Das waren auch bis dato die einzigen beiden Teams. Und bevor ich dann jetzt vor der aktuellen ECL-Saison erstmals zum finnischen Team an Lucky Boys HC gewechselt bin. Jo, das war's erstmal.
Ja, ich bin der Stefan, PSN Krinke, spiel linker Flügel bei den Braves Phantoms. Und ich denke mal, das reicht erstmal. Mehr kommt da noch.
Ja, und ich bin der Felix, Profankis, spiele auch bei Braves Phantoms derzeit, davor bei Clowns on Ice, auf dem rechten Flügel.
Wow, ihr habt so viel zum Reden. Macht ihr
Davor
das
noch
zum ersten Mal?
Xbox, Felix, gell?
Ja, was
Davor
ist mit der Xbox?
Xbox-Legende.
Genau, so ist es. Also, wenn ihr jetzt schon mal Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen, weil sonst dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Spielertyp. Ich lasse
Hallo,
euch mal 2 Minütchen.
Andy.
Und Mahlzeit.
Und Domi.
Tommy immer dabei.
Richtiger Clown, dieser Domi.
Ultra-Fanboy
Aber
des
ich gedacht, der wäre
Podcasts.
jetzt auch dabei.
Er ist dabei, wenn wir die Spieltage machen. Und ja, wenn die Zuschauer wollen, kann ich natürlich auch bei solchen Spezials dabei immer haben.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Nee, passt schon. Ich kenne den
Also,
Domi eh schon sehr, sehr lange, von daher.
ja, er will ja auch mit dir zusammenspielen. Also, wenn du vielleicht das schon ein bisschen mitgekriegt hast,
Habe ich.
wenn du wieder zu uns kommen solltest, dann kommt er vielleicht auch. Das haben wir so mehr oder weniger schon. Wenn es Frankie
Stimmt.
absegnet, natürlich.
Ja. Damit dann mindestens 8 Stürmer im Kader sind, ist eh besser.
Ja, Simon, gute Frage. Ich lasse das eigentlich immer alles Niklas machen für mich. Der regelt das bei
Hier,
Dudel.
da schon, Simon hat schon eine Frage an Krinke gestellt, die lesen wir mal vielleicht kurz vor, oder?
Ja. Jo, bitte.
Also die Frage an Krinke ist, die der Simon, also Playmaker SJ von den Braves Phantoms gestellt hat: Welches Tool benutzt du am liebsten zwecks Spielabsprache mit deinem Teamkollegen? WhatsApp oder dann doch eher Doodle? Stefan, vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Einblick geben, wie ihr euch die Trainings- und Spielzeiten vereinbart.
Ich glaube, wir nutzen da eher mehr Doodle für die ECL-Spiele. Tragen uns da regelmäßig ein, aber so für den täglichen Spielablauf machen wir eigentlich per WhatsApp.
Ja.
Was ich lieber nutze, ist Niklas.
Nachfrage. Da hätte ich dann tatsächlich noch eine Nachfrage an Felix. Hat man da auch schon mal über so Alternativen wie Microsoft Teams nachgedacht, wie Felix schon
Das war mein
vorgeschlagen hat?
Favorite. Microsoft Teams damals, das hat gut funktioniert und
Okay.
nur wegen Simon, der wäre sonst abgesprungen, haben wir dann doch
Okay.
nicht
So,
mehr
dann
verwendet.
gehe ich kurz auf das, was Domi geschrieben hat. Ein Tim, wie ist das eigentlich, wenn man mit 1,88 die Popobremse macht? Das ist eine Anspielung darauf, dass wir früher, weil Domi in meiner Straße wohnt hat, immer auf der Straße Hockey gespielt haben. Und ich sag mal, ich war jetzt am Anfang nicht der talentierteste Feldspieler und bin vielleicht ein, zwei Mal ja, zu Boden gegangen, würde ich jetzt mal nennen. Und ja, war dann lieber im Tor. Das hat irgendwie besser funktioniert. Sich ein bisschen abschießen lassen. Das kann der Patrick, kennt der Patrick, ja.
Ja,
Von
man
daher,
muss nur im Weg stehen.
das genau.
Zack, ich hoffe, das sollte jetzt auch funktionieren. So. Gibt es sonst noch Fragen? Oder sagen wir das dabei mal?
Der Andi vom Wolfsrudel hat noch geschrieben, dass das Torvideo vom Spiel gestern hochgeladen wurde. Vielleicht könnt ihr da mal ein Statement zu abgeben.
Alle bitte reinschauen und liken und die Bell ringen.
Bell ringen im Zürich-Style.
Genau.
Perfekt, das
hast du das Video schon angeguckt, Tim?
Ja, ich habe ein bisschen durchgeskippt, um das Ergebnis zu sehen.
Und möchtest du was dazu sagen?
Nee, passiert halt, ne?
Zu was denn? Zum gestrigen Abend oder was? Das letzte Spiel?
Ja, ich sag mal so, Krinke auf Center, Rechtscenter, das geht meistens nicht gut. Da hat man dann keine guten Anspielmöglichkeiten und dann passiert sowas.
Ja. Ja, wir waren schon konzentrationsschwach, müde.
Aber so ich sag mal, das ist ja auch normal nach der EZL, ne?
War nicht mehr ist eigentlich für uns jetzt jedes Mal gewesen, dass wir danach verloren haben, gegen irgendwen abgebissen haben. Also,
ich habe jetzt so auf jeden Fall beim Durchskippen schon ein paar Sequenzen gesehen, wo man eventuell ein B-Kit verpasst hat. Anstatt vielleicht ein bisschen konservativer zu verteidigen, aber gut.
Es war wild.
Ja. Es war sehr anstrengend. Was ist das beste Loadout für einen Winger? Dazu kommen wir dann später, ob es das beste ist, glaube ich, gibt es gar nicht, sondern es gibt den Loadout, der was am besten zu dir passt. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Das ist eine kleine Hilfestellung, mit was eben die Top-Spieler spielen. Man kann sich das abgucken, aber 1:1 kopieren wird eh nie funktionieren, weil du ja vielleicht nicht den Skill hast, den die drei haben.
Ja, ich finde generell kann man da schon so ein bisschen eingrenzen, dass man jetzt halt, also ich würde sagen, man macht eigentlich fast nie einen Spieler, der größer ist als 1,91 zum Beispiel auf dem Flügel. Einfach weil das Spiel sich mittlerweile so etabliert hat, dass man halt auch, ja, das ist schon so, selbst wenn man, sag mal, selbst wenn es bei euch so ist, dass ihr ein bisschen mehr auf Puckbesitz spielt und ein bisschen versucht von diesem Rush-Hockey wegzukommen, ist es trotzdem so, dass man einfach mit einem zu großen Spieler oder zu schweren Spieler zu immobil ist und nicht mehr schnell genug nach hinten kommt und so ein Zeug. Also ich würde jetzt einfach als Anfangstipp geben, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt den größten oder den kleinsten Spieler nimmt, weil man da halt schon sehr krasse Vor- und Nachteile hat, aber ich sehe da eher meistens die Nachteile, sondern ich würde dann, wenn man Anfänger ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Situation ist, aber halt so in dem mittleren Größebereich, sage ich mal, von 1,77 bis 1,88 bleiben. Ich denke, das ist am einfachsten als Anfänger.
Klingt gut.
Klingt gut.
Ja, und, aber wie und gesagt, ich würde auch da eh dazu sagen noch, dass es auch voll drauf ankommt, zum Beispiel in welcher Liga man spielt, finde ich. Also ja, ich würde vielleicht, wenn ich in der Light spiele, einen kleineren Spieler spielen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass gerade in der Elite, dass man da dann komplett einfach zerstört wird. Und da ist schon hilfreich, wenn man so. Also deswegen ist das ist der Grund, warum ich 1,88 spiele zum Beispiel. Damit das nicht ganz so extrem ist, man nicht so lange liegt oder so.
Okay. So, dann nehme ich jetzt noch die letzten drei Fragen, die was da jetzt gerade mal im Chat sind. Dann gehen wir auf die Spielertypen ein. Woher hat das Talentteam? Warst du schon immer so gut?
Also tatsächlich habe ich mit, ja erstmal danke für das Lob, aber auf jeden Fall hat das mein NHL-Zocken eigentlich so ein bisschen damit angefangen, dass ich zum Domi rübergelaufen bin und wir da Versus gegeneinander gespielt haben, lokal. Da war ich tatsächlich meistens, oder hat er meistens gewonnen und da habe ich so ein bisschen damit angefangen und dann habe ich irgendwann halt über Facebook, über eben so eine Gruppe, Facebook-Gruppe damals einen Club gesucht und bin dann bei den Clowns gelandet, da war ich tatsächlich noch nicht so ein guter 6 gegen 6 Spieler oder generell ESHL Spieler, wenn man so möchte. Und das hat sich dann einfach mit der Zeit verbessert. Also natürlich hatte ich, würde ich jetzt sagen, ein gewisses Talent und so ein gewisses Eishockey-Verständnis, auch weil ich halt das privat, keine Ahnung, eins meiner größten Hobbys ist. Und wenn du dann generell so ein Talent für Gaming hast und dann halt dich dran setzt und versuchst dich zu verbessern, dann kann es schon halt langfristig, kannst du dich schon sehr stark verbessern. Also ich habe ja auch in der EZL Lite damals angefangen und es hat mich mit nur einem Vereinswechsel halt sage ich mal, in die Elite hochgespielt. Also denke schon, dass es, wenn man so ein gewisses Talent hat, möglich ist. Aber auf jeden Fall war ich zu Beginn meiner ESHL-Zeit nicht der Spieler, der ich jetzt bin.
Ja,
Dann die
geht, glaube ich,
nächste
jedem so.
Frage von Asche, schätze ich, glaube ich, ist das. Ist das Spiel, also ich formuliere sie ein bisschen anders. Nicht, dass das heißt, ich erfinde was, aber ich formuliere sie anders. Ist das Spiel als Winger einfacher bei Brace Phantoms mit Spielern wie Simon als jetzt bei den Unlucky Boys?
Bei Unlucky Boys sehe ich jetzt tatsächlich nicht den allergrößten Unterschied, weil wir da auch einen sehr starken Center haben mit Angel Kuru, aber es ist natürlich so, jetzt auf Simon bezogen, dass Simon ist eigentlich so der einfachste Spieler, sage ich mal, mit dem es zu spielen ist, von den Spielern, mit denen ich bis jetzt gespielt habe, weil er einfach immer der ist, der sich, egal an welchen Spielstil anpassen kann, der kann jeden Spielstil spielen und gehört für mich, das habe ich ja auch schon vorgestern in dem Podcast, wo ich selbst Fragen gestellt habe, so ein bisschen so angedeutet, er ist für mich als zu 100% einer der fünf besten Center in Europa. Und ich denke einfach, dass er einfach halt so dieser Typ Center ist, der einfach jeden Flügelspieler besser macht. Und deswegen war es für mich immer extrem leicht, mit Simon zu spielen. Und ich denke, das geht Felix und Stefan recht ähnlich.
Auf jeden Fall.
Kann ich nur so unterschreiben.
Dann eine Frage an euch drei gerichtet. Darf ich als Anfänger den Vollstrecker spielen?
Ja, ich kann da jetzt nochmal kurz was zu sagen, weil das war wahrscheinlich auch so ein bisschen auf meine Anspielung, dass ich halt vorhin gesagt habe, als Anfänger würde ich jetzt nicht extrem großen oder kleinen Spieler spielen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ironisch gemeint von Gregson. Aber ich weiß auch, dass er natürlich ein sehr individuell starker Spieler ist. Natürlich kann man jeden Spielertyp spielen, aber ich sag mal, wenn man jetzt ernst drüber spricht, dann wird man den natürlich nicht spielen.
Klingt ja irgendwie logisch, ne? So, dann fangen wir an mit Felix. Du siehst ja deinen Spielertyp jetzt, dein Bild. Quatsch ein bisschen was drüber und wenn ihr dazu Fragen habt, stellt es. Ich stelle sie dann ziemlich schnell.
Ja gut, also 1,88 habe ich ja schon erwähnt, dass ich es einfach wichtig finde, eine gewisse Größe zu haben in der Elite, vor allem als Winger. Und das Gewicht kommt daher einfach, da kann man immer selber probieren. Man sieht ja immer, wenn man das Gewicht höher oder niedriger macht, dass sich dann irgendwann die Attribute ändern. Und ich habe es einfach so gewählt, weil quasi eins höher würde der Speed weniger werden. Und man kann sich da immer ein bisschen spielen, je nachdem, was man wichtiger findet für Attribute. Aber ich sage mal, deswegen habe ich auch den schnellen Antritt drin, dass ich die Beschleunigung auf dem Wing auf jeden Fall wichtig finde, um schnell vorne und schnell hinten zu sein. Und ja, und wie gesagt, die Balance habe ich ja extra drin, deswegen, damit das ein bisschen kompensiert wird, was man da durch den Leicht, durch den, durch das leichte Gewicht verliert. Und Marathonmann ist eh klar, gerade das Flügel mit dem Rauf- und Runterlaufen. Ich bin auch gerne relativ früh zurück, um entweder dem Center auszuhelfen oder eben der Defense, und da denke ich mal, ist das macht es am meisten Sinn von den Spezialisierungen her. Ja.
Also was ich mir immer frage ist, ich glaube beim letzten Teil war der Power Forward ja so OP, auch wegen Grund der Balance und den Stärkeattribut. Warum hat sich das jetzt dann eher wieder in die andere Richtung entwickelt, eben zu schnelleren Spielern, leichter?
Ich denke mal, das ist halt einfach so, weil man jetzt auch mit diesen Bumps und so, die kann man jetzt auch schon, die kann man schon abgeben, wenn man ein bisschen weniger groß ist oder weniger schwer. Und deswegen kommt man quasi auch mit einem leichteren Spieler, sag ich mal, weg. Und früher also bei dem Power Forward, es gibt ja bei jedem Spielertyp immer einen Bereich, den man einstellen kann.
Ja, schon
Und beim
klar.
Power Forward kannst du die niedrigste Gewicht ist halt viel höher. Und ja, keine Ahnung, das würde ich sagen. Was meint
Ja,
ihr?
einhergehend damit finde ich, das ist eigentlich dieser wichtigste Punkt mit diesen Bumps, die es ja mittlerweile gibt. Also du kannst ja einfach hinter dem Spieler fahren und mit rechten Stick dann kann man dreimal schubsen. Und ich hab früher selbst immer sehr viel den Power Forward gespielt, aber mittlerweile ist ja halt dieser Vorteil, nicht mehr so groß. Also selbst mit einem Power Forward wirst du vor einem 1,85 Puck Moving Defenseman halt noch geschubst. Und ich sehe jetzt halt diesen Vorteil nicht mehr so stark darin, dass man die Scheibe halt viel mehr halten kann, aber man ist halt extrem langsamer, als wenn man jetzt halt zum Beispiel einen Playmaker oder so spielt. Natürlich kann der noch funktionieren, zum Beispiel Kriketsi spielt es auch ab und zu gerne, der ist einer der besten Flügel in der Elite bei Jyväskylä und wie gesagt, also das kann auf jeden Fall noch funktionieren, aber es ist einfach nicht mehr so stark, wie es vor 2 Jahren vielleicht noch war.
Und da haben es halt eben alle gespielt, deswegen war es so stark.
Genau, ja.
Ja, und bei mir ist es ja genau andersrum gewesen, ne? Ich war ja erst die ganze Zeit nur klein und bin ja jetzt eher zum Großen gegangen. Wegen der
Ja, gut,
Bank.
aber du spielst ja trotzdem keinen 1,95 Power Forward, sondern halt jetzt auch so
Ja, aber von
diesen Durchschnitt,
1,50 bis
oder?
1,85 ist dann
Es ist schon ein
schon.
Unterschied, aber ich glaube trotzdem einfach, dass dieser Power Forward dann, oder die Spieler, die über 1,91 plus sind, trotzdem schwieriger ist, mit denen die gleiche Effektivität zu erzielen wie mit den. Zum Beispiel dem 1,88 Playmaker.
Ja.
Wenn man jetzt der Power Forward spielen würde und man würde extrem schauen, dass die Balance und die Stärkewerte hoch sind, bringt das was gegen die Bumps oder ist das eigentlich egal?
Ja, also es bringt schon was, aber man merkt auch den Unterschied, aber wie gesagt, ich finde halt, also du wirst trotzdem noch geschubst und verlierst ab und zu die Scheibe und du kommst dann halt nicht mehr, wenn du in der Ecke mit dem Power Forward, den großen Power Forward, den Puck dann angenommen verlierst, du kommst dann nicht mehr im Backcheck zurück ins Play einfach und in der Elite ist ja eh das Spiel von der Defensive bestimmt, fast alle Mannschaften spielen komplett einen Trap und da ist es halt eben auch wichtig, dass du als Flügel schnell wieder hinten bist und das ist, glaube ich, halt, dieser Nachteil ist halt zu groß, um halt das zu spielen, auch wenn man dann vielleicht in der Corner zweimal mehr die Scheibe behalten würde im Vergleich zum aktuellen Spieler. Also ich sehe da halt nicht, ich sehe da halt mehr Nachteile als Vorteile und deswegen spiele ich es nicht.
Und ich würde auch sagen, es ist vielleicht auch nicht immer so, dass man den Puck verliert als Power Forward, aber durch diese Bumps kommt man trotzdem halt in diese Animation, wo man gerade nicht passen kann oder halt nichts machen
Ja.
kann. Und das ist halt das Blöde. Selbst wenn du nicht den Puck verlierst, du kannst dann nichts machen und dann läuft dir vielleicht jemand anderer den Puck schon ab.
Ach
Also
so, okay,
es
na,
geht
das
nicht
habe ich.
immer darum, dass du einfach den Puck verlierst, sondern dass du trotzdem nicht diese Vorteile so gut ausspielen kannst wie früher.
Genau,
Ich
so
habe halt
ist
gedacht, wenn die zwei Werte hoch sind, dass das vielleicht eben, dass du, wenn du gebannt wirst, gleich spielen kannst.
er. Es gibt immer diese Animationen, wo man quasi kurz so geschoben wird, die dauert so eine halbe Sekunde bis Sekunde und du kannst nicht rauspassen. Und Point Power Forward ist halt, kommst du da halt vielleicht ein bisschen schneller wieder raus oder so, aber.
Okay.
Wenn du halt 2, 3 Mal in Folge so gebannt bist, dann kannst du halt erstmal nichts machen und das ist halt schwierig dann.
Dann eine Frage vom Andy. Soll die Schlägerhaltung eher zu Feldmitte oder nach außen sein?
Eher für außen.
Naja, also eigentlich spielen ja alle mit der
Also Frank Vorwand
Schlägerhaltung.
meinte, wenn er den Puck hat.
Nein, ich habe einfach jetzt, wenn in der Aufstellung, also dass der Rechtsschütze links spielt, ist dann ein Schläger zur Mitte. Also wenn der rechte Verteidiger links spielt, meine ich, sorry, ist dann und der rechte Flügel, dann ist Schlägerhaltung Mitte. Und das machen ja auch eigentlich alle so, also alle Elite-Teams machen das so, dass die Spieler rechts, also rechter Flügel und rechter Verteidiger als Linkshänder spielen und die beiden, die links spielen, linker Flügel und linker Flügel spielen als Rechtsschütze. Center ist theoretisch egal, ist halt einfach auch Gewöhnungssache dann. Aber es ist einfach. Dieser One-Timer ist einfach so eine große Waffe, dass es jeder macht. Und es kann natürlich auch funktionieren. Es hat bei uns auch in der Relegationsserie dann letztes Jahr mit der, als ich dann als Linksschütze linker Flügel gespielt habe, tatsächlich besser funktioniert. Da hatten wir einfach dann 3 Linksschützen im Sturm. Aber es ist eine absolute Seltenheit, vor allem in der Elite. Aber ich sage, bis zur Pro kann man es problemlos auch ja, mit andersrum spielen oder mit 3 Linksschützen oder so.
Es fehlen
Macht
immer
ja zum
so ein, zwei
Beispiel
Optionen
Zürich
dann,
auch.
ne? Offensiv.
Genau, also es ist halt einfach schwierig. Ich glaube, es ist einfach schwieriger damit zu spielen, wenn man jetzt selber ein Spieler ist, der das gewohnt ist oder sich da anpassen kann, funktioniert es schon. Wie gesagt, Zürich, da hat ja auch der Snooze von Zürich und in der Center-Episode ein bisschen drüber gesprochen, weil Zürich das auch manchmal macht mit Alex auf dem linken Flügel. Und bei denen funktioniert es ja auch. Aber ich glaube einfach, das ist dann in der Elite zum Beispiel noch mal schwieriger ist, das zum Laufen zu bekommen, weil, wie gesagt, dieser One-Timer ist halt eine große Waffe und ich sag mal, von Stefan ist ja jetzt auch so, dass halt dieser Pass von Niklas, also vom rechten Verteidiger, vom Psycho Skills zu ihm halt einfach eine der größten Waffen aktuell für euch ist und Vice versa auch mit Frankie und Felix theoretisch. Und wenn man sich diese halt selbst schon wegnimmt, dann macht es das einfach schwieriger.
Gerade sind die auch für den Torhüter sehr schwer zu halten. Also wenn es da nicht richtig in Position bist, ist er meistens drin.
Domi hat jetzt halt dazu gerade noch geschrieben, da will ich jetzt noch kurz drauf eingehen, dass man in-game tauschen kann im Powerplay. Natürlich, vor allem in diesem Umbrella-Powerplay, was Brace jetzt aktuell spielt, braucht man halt eigentlich nur einen Rechtsschützen theoretisch. Aber ich sag mal, trotzdem ist es ja bei 5 gegen 5 dann eben dieses Handicap, dass du da nicht mehr den One-Timer hast, und das sehe ich halt als Nachteil.
Dann eine Frage vom Freeman. Denkt ihr, Speed ist ein totes Attribut?
Würde ich nicht sagen, eigentlich.
Nein.
Also nein.
Also ich sehe es auch so, dass es trotzdem noch wichtig ist. Aber durch diese ganzen Bumps ist es halt umso schwieriger, mit einem ganz kleinen Spieler effektiv zu sein. Also, keine Ahnung, selbst Zip-Player oder den man von Kova Esports oder Party Time von Tiki Talk, die man dazu kennt, die das noch spielen, oder sei es ein Zon von Almost Famous. Es gibt schon noch Leute, die das spielen, aber durch diese ganzen Bumps, da merkt man halt schon, wenn man ganz klein spielt, dass es halt schwierig ist, sich irgendwie durchzusetzen. Da braucht man dann halt schon wirklich so einen extremen Spielstil, wo man halt defensive Aufgaben als Flügel vernachlässigt, und ja, ist halt auch für die Elite eher ungeeignet, meiner Meinung nach.
Man hat sie auch gestern gesehen beim Spiel. Bei Brace kann man das nachschauen. Eben der kleine Flügel da, den hat eigentlich Niklas einmal angestoßen und der Puck war weg, ne? Oder mit dem Schläger leicht berührt nur und der Puck war weg. Also das war, ist glaube ich nicht das, was momentan gespielt werden soll, quasi.
Also
Das kann man mal sagen, die Meta ist es nicht.
da vielleicht noch zu dem Thema ist also jetzt, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen, aber ich sag mal, bis zu Pro ist es vielleicht noch irgendwie vertretbar, vor allem wenn man jetzt ein Team ist, was, keine Ahnung, über Konter kommt und einen spielstarken Center und Verteidiger hat, die gute Outlet-Pässe spielen. Aber in der Elite, wie gesagt, das ist halt komplett Trap eigentlich. Fast jedes Team spielt Trap, und da kannst du halt dann auch, keine Ahnung, wenn du das ganze Spiel gegen Havu spielst, dann bist du einfach mit einem 1,70-Spieler in der eigenen Zone auch komplett verloren, weil du keinen, mit einem 1,70-Spieler kannst du halt keinen irgendwie körperlich ein bisschen wegschubsen oder nur minimal, und das ist halt wirklich ein sehr großes Handicap einfach.
Dann die Frage von Typo. Eure Tipps zu Passen und Mitnahme.
Pass an und Mitnahme,
Will es wer von euch
keine Ahnung.
erklären? Was ist Trap spielen?
Trap bezeichnet man einfach, also wir kommen gleich noch zur Frage von Typo. Ich werfe das jetzt mal kurz ein, da
Genau, weil
könnt
das
ihr
geht eigentlich
dann,
relativ schnell.
genau. Also Trap ist einfach nur, wenn du quasi keinen Forecheck betreibst, und wir spielen, also in Elite wird halt eigentlich kompletter Full Trap gespielt, heißt null Forecheck oder halt wirklich kaum, und alle 5 Spieler
Die
warten
Blue
in
Line zu
der
machen.
neutralen Zone und machen die eigene blaue Linie zu und wollen halt den Zone Entry so stark wie möglich machen. Und ich sag mal, in NHL ist es halt einfach viel schwieriger, bei einem 5 gegen 5 in die Zone zu kommen, als bei einem 4 gegen 4 oder 3 gegen 3. Und wenn du halt mit Forecheck spielst, dann ist es halt sehr oft, gibt es halt sehr oft 4 gegen 4 Situationen beim Zone Entry, und dadurch wird es halt leichter für den Gegner, wenn man keinen Trap spielt.
Ich hoffe, deine Frage wurde so mit beantwortet. So, jetzt nochmal zur Frage von Typo. Zum Pass und zur Passmitnahme. Annahme.
Man kann ja vieles dazu sagen, ne? So,
Ja, ich
Grundlagen.
finde tatsächlich auch, dass, also kommt ein bisschen drauf an, was genau er jetzt da wissen möchte. Also in NHL funktioniert halt viel mit Animationen, die man teilweise auch nicht so gut kontrollieren kann. Aber Passannahme, Mitnahme muss man halt eigentlich nur versuchen, vielleicht eher halt zum Puck zu schauen, da auch ein bisschen mit L2 zu arbeiten. Dann ist halt die Chance, dass man einen Puck erfolgreich an höher, als wenn der von hinten durchgeht sozusagen, dass du die Scheibe nicht siehst. Aber das funktioniert aber teilweise auch. Also, keine Ahnung, ist jetzt schwierig, so allgemein da was zu sagen. Da bräuchte man jetzt noch vielleicht eine etwas genauere Frage, weil ich jetzt sonst nicht weiß, was er genau meint.
Ja, also
Zur
bitte
Mitnahme kann
formuliere
man
deine
für.
Frage nochmal neu und dann kommen wir gern darauf ein, weil so ist es wirklich ein bisschen schwierig, weil ich kann mir jetzt gar nichts darunter vorstellen und ja. Aber Stefan, du wolltest noch was sagen? Bitte.
Ja, zur Mitnahme vielleicht kurz vor dem eigenen Spielaufbau, dass du nicht zu früh am Mann stehst, dass du direkt den leichten Hit kriegst, dass du selber noch entscheiden kannst. So Sachen kann man vielleicht noch als Tipp geben.
Ja, aber das kommt auch viel auf den, der den Pass spielt, an. Also der muss ja auch darauf schauen, dass wenn er dir den Pass spielt, dass du nicht quasi gerade in dem Spieler drin stehst und dann quasi nichts mehr damit machen kannst, sondern dass er Pass eher zu jemandem spielt, der dann noch was damit anfangen kann,
Ich
noch
glaube,
genug Platz hat.
wenn ich kurz einwerfen darf, dass es halt mehr Sinn macht, jetzt eher, also was man eher machen könnte, ist Tipps fürs Passspiel zu geben, aber für Pass an und Mitnahme ist halt schwieriger, weil man das ja nicht aktiv kontrolliert. Da drückt man ja keinen Knopf für, sondern muss einfach nur halt gutes Positionsspiel haben oder halt frei sein. Deswegen, also fürs Passspiel könnte man wahrscheinlich eher Tipps geben als für Pass an und Mitnahme, jetzt meiner Meinung nach.
Ja.
Ich meine, dass die Flügel ja oft in den Tod geschickt werden, ist ja auch kein Geheimnis. Vielleicht sollte jetzt da ein bisschen darauf achten, das mögen sie nicht so gern. Wenn man so einen offensichtlichen Pass spielt, dass der Verteidiger dann gleich den Spieler umnietet und wenn die verletzt sind, ist das halt auch ein Nachteil. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist gerade pro Elite, man macht das schon ordentlich was aus. Ich glaube, bei
Ja,
der
ich
Leib
habe
noch nicht so.
die beiden wichtigsten Sachen, die man beim Passspiel als Tipp geben kann, ist einerseits halt, dass man nicht einfach nur mit dem linken Stick quasi rumfährt und dann aus dieser neutralen Haltung den Pass spielt, sondern Pässe sind halt einfach schwieriger oder besser zu kontrollieren, wenn du ihn halt vorher mit dem rechten Stick die Scheibe auf deine Vorhand oder Rückhand ziehst und dann halt einen Pass spielst, weil du dann halt den Winkel auch besser kontrollieren kannst, und rumspielen kannst sozusagen. Das sehe ich in den unteren Ligen halt öfter, dass es Leute gibt, die halt immer noch dann meistens einfach nur mit dem rechten Stick, sag ich mal, rumskaten und dann aus dieser neutralen Haltung den Pass spielen. Mache ich halt nie, oder würde ich auch nie machen. Und was halt ganz wichtig ist, ist auch, wenn du zum Beispiel so ein 2 auf 1 hast und du willst den Pass spielen, aber der Verteidiger ist halt so halbwegs in der Lane, dann musst du halt einfach einen sehr harten Pass spielen, weil es viel schwieriger ist, halt diese harten R2-Pässe abzufangen in diesem Teil. Aber wenn du sie halt leicht spielst, dann wird er nie ankommen. Ne? Und das sehe ich auch oft, also dass man halt nicht mit dem rechten Stick genug arbeitet und die Pässe zu leicht spielt. Und wenn man diese beiden Sachen macht, dann macht es das schon für die Verteidiger so viel schwerer.
Ja.
Noch, also Typo hat seine Frage ein bisschen besser formuliert. Das Problem ist ja, dass mit L2 im Grunde die Geschwindigkeit fehlt. Frage war eher, ob man vor dem empfangenen Pass mit X gedrückt was machen kann oder eben rechten Stick.
Bevor man den Puck hat, eigentlich nicht. Da
Nö.
ist eher so, wenn du mit dem rechten Stick, dann würdest du noch Wind checken, dann kriegt man manchmal vielleicht sogar eine
Dann nimmt dann
Interference
sogar
rein oder
also,
so.
genau, also darfst du halt das auch nicht zu früh drücken. Das Einzige, was man natürlich machen kann, ist, dass man schon genau in dem Moment, wo man den Pass bekommt, mit dem rechten Stick halt die Scheibe auf die Vor- oder Rückhand hält, also nach links oder rechts, wenn man es jetzt mal simpel sagt. Weil diese Haltung halt immer besser ist, als einfach nur zu skaten und gerade nichts zu machen, weil dann kann dir jeder einfach mit einem Sticklift oder einem Pokecheck easy die Scheibe abnehmen. Und wenn du die nach links oder rechts oder nach links hinten oder rechts hinten hältst, dann bist du halt viel mehr geschützt und holst auch die ein oder andere Slashing- oder Tripping-Strafe halt eher raus, ne?
Gleiches gilt auch, wenn du gleich nach dem Pass annehmen dich drehst, das gehört auch noch
Genau,
dazu.
ja, da wird man also sehr
Oft
oft
getrippt oder
getrappt,
so,
genau,
ja.
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 Also das Spezial mit Frankie und Niklas und mit Reto, das gibt's am Wochenende. Den Tag weiß jetzt noch nicht genau, ich krieg noch nähere Infos. Und also das zu viel zu dem. Dann, was sagt ihr zum Spielertyp von Felix? Also das ist jetzt an euch zwei, weil sonst gehen wir zum nächsten Mal.
Ist tatsächlich auch genau der Spielertyp, den ich sehr lange gespielt habe in diesem Teil. Keine Ahnung, ich habe mich ja zur Zeit, vor allem zu den Zeiten, wo wir noch zusammen gespielt haben, mit ihm öfter drüber ausgetauscht und wir haben den ja beide dann oft gespielt. Ich sehe es auch einfach so, dass mit einem 1,88 Playmaker, der 80 Kilo wiegt, einfach so eine ganz gute Mischung hat und habe dann auch diese Traits oder Merkmale genau gleich gespielt. Spezialisierung Marathonmann ist eh klar, spielt jeder in der Elite, jeder Stürmer eigentlich. Ja, ist einfach eine. Das ist halt so ein typisches Beispiel für eine solide Mischung oder so eine gute Grundausstellung, wo man alles so ein bisschen machen kann und trotzdem jetzt körperlich nicht verloren ist. Also das, wenn es für einen Flügel ein Bild gibt, wo ich sagen würde, oh, das könnte jeder mal ausprobieren und ist nicht nur über zwei Spiele, sondern über 5 oder 10, dann wäre es wahrscheinlich dieser Spielertyp. Weil was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass es ja ein paar Spielklassen gibt, wie Puck Moving Defenseman und Spielmacher, die halt auf dem R2-Pass so einen kleinen automatischen Sourcer drauf haben. Heißt, die Scheibe wird halt dann teilweise auch am Anfang so zumindest ganz minimal hochgespielt und über den ersten Schläger drüber. Und das gibt es halt beim Spielmacher eben. Und deswegen ist das halt einfach eine gute Klasse, auch weil man vom Flügel natürlich auch dann viele der Pässe dann auch gefährliche Pässe sein sollen vor das Tor, ne?
Ja.
Stefan, du noch was zu sagen?
Ich glaube, im Grunde hat der Tim alles gesagt. Mir selber, ich habe ihn auch oft schon so probiert, ist er leider ein bisschen zu groß. Mir fehlt da auch die Beweglichkeit. Ich habe dann oft mal probiert, ohne den schnellen Antritt und die Grundbalance im ersten. Aber im Grunde kann ich auch nur das wiedergeben, was Tim gesagt hat. Ich kann jedem empfehlen, den mal auszuprobieren.
Dann gehen wir zum nächsten Spielerbild. Das ist der vom Krinke von Stefan, dann darfst du gern was drüber erzählen.
Ja, ich habe mich jetzt für den mitspielenden Verteidiger entschieden. Ich habe lange Zeit auch einen Spielmacher gespielt, aber der hat mir persönlich jetzt als Flügel zu wenig Pässe abgefangen. Bin deswegen eigentlich auf den mitspielenden Verteidiger gegangen. Der hat, wie man sieht, halt Defensivbewusstsein 88 durch das Perk, was gleich noch im das Eishockey-IQ 2, was das halt noch verbessert. Ich habe halt nicht die Geschwindigkeit drin. Weil mit 1,85 und 88 Beschleunigung und 87 Tempo, finde ich, reicht das. Mir ist die Beweglichkeit wichtiger. Deswegen habe ich den schnellen Antritt draußen und habe eigentlich darauf geachtet, dass ich Offensivbewusstsein noch ein bisschen höher kriege, weil ich das Gefühl hatte, durch Hand-Augen-Koordination nicht so gut die One-Timer zu nehmen. Ich
Okay.
glaube, das ist so entscheidend, warum ich mich für dieses Bild entschieden habe.
Ja, ich habe den Puck-Moving Defense mit früher auch am Flügel gespielt, also am Anfang vom NHL 20. Einfach deswegen, weil ich finde persönlich, dass von dieser Klasse für Flügel die Werte sehr gut ausschauen. Also dort sind,
Offensiv, definitiv.
wo sie hingehen. Und weiß nicht, ich habe dann aber irgendwann einfach auf den Playmaker gewechselt. Also ich bin da auch nicht so der Experte und kann den auf jeden Fall auch empfehlen, was oft als Flügel, den Puck-Moving.
Ich finde, was man vielleicht noch erläuternd dazu jetzt sagen kann, weiß nicht, ob das auch alle wissen. Ich denke mal, die meisten wissen es, aber schadet es wahrscheinlich nichts, nochmal zu sagen. Also, was Stefan gerade gesagt hat, er spielt nicht mit diesem Quick First Step, mit dem Speed auf 2, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt,
Ein
wo
schneller
man,
Antritt, zwei.
genau,
Genau.
wo die Beschleunigung halt eben hochgeht
Genau.
um 2 oder 3 Punkte, aber dafür, also bei jedem Trade, was man von diesen blauen Trades, gibt es halt auch einen Nachteil und da. Bei dem schnellen Antritt ist halt eben so, dass die Beweglichkeit runtergeht. Das ist alles, was er gerade gemeint hat. Und was auch noch wichtig ist, bei dem Primärmerkmal sind sowohl Boni als auch Abzüge halt immer höher. Also ich glaube, da kriegt man dann zum Beispiel +2 Beschleunigung und -2 Beweglichkeit. Aber wenn du den schnellen Antritt jetzt bei dem Sekundärmerkmal halt reinhauen würdest, dann kriegst du halt nur +1 und -1. Also Primärmerkmal gibt halt immer mehr Boni und Abzüge und Sekundär weniger von beidem.
So, dann stelle ich mal die nächste Frage. Spielt ihr verschiedene Kameraeinstellungen und welche spielt ihr?
Ich spiele Overhead, immer schon. Und also immer schon. Auf dieser Konsolengeneration immer schon. Und gefällt mir auch einfach eindeutig am besten. Spielen auch die meisten, würde ich sagen, so im Competitive.
Ich bin mir genau das gleiche, spiele immer Overhead und wechsle halt ab und zu höchstens mal mit dem Touchpad den Fokus, entweder auf Puck oder auf meinen Spieler. Aber ich spiele immer Overhead.
Also ich glaube, ich habe die Eiskamera drin, so heißt sie. Bin mir aber jetzt nicht sicher, aber von daher.
Dann benutze Overhead, dann wirst du besser.
Okay, danke. Ich werde es mal ausprobieren
Sagt
demnächst.
der, der selber nicht Overhead verwendet.
Die brauche ich nicht. Als Stormer musst du ja auch die Winkel einschätzen können und die machst du mit fixiert, finde ich besser.
Gibt auch
Gibt's
Goalies, die
Ärger, gibt
Overhead
doch
spielen.
die Overhead-Spiele.
Ich weiß, aber da bin ich irgendwie zu weit weg. Das mag ich nicht so. Dann habe ich das lieber.
Ich mach's aber genauso als Torhüter tatsächlich, wenn ich
Weil
einen Goalie spiele.
fixiert, du hast alles groß, du hast das ganze Drittel, du weißt genau, was abgeht und kannst dich dadurch auch besser auf die Spieler fixieren. Das ist halt, darum spiele ich das so. So, aber jetzt nicht zu mir. Nächste Frage an Krinke. Hast du keine Probleme mit Deeks? Spielst du ja gern mal den einen oder anderen Deek?
Also mit 84 Deking ist er sehr hoch, finde ich. Ich glaube, der Spielmacher hat er mehr. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich schau
Warte,
mal.
ich kann gleich schauen.
Aber
83
83 hat
83.
er.
Also
Also
von
quasi
daher
gleich.
ist der Wert echt hoch. Ich hatte jetzt die letzte Zeit Kraft drin. Dadurch geht halt Deking runter. Hatte halt so gehofft, dass ich den leichten Hit so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Hab das dann aber wieder rausgenommen, weil ich ab und an, ich habe so das Gefühl, wenn man auf 80 oder 79 geht, dass man so die Dekings nicht mehr 100% schafft. Also ist meine Meinung dann, dass das Spiel dann einfach sagt, so, du darfst den jetzt nicht machen oder der Puff springt mal weg. Da habe ich so das Gefühl, ist so der Wert 82, 83. Ab da an funktionieren die. Ich weiß nicht, Tim, kannst du da noch was zu sagen? Oder Felix? Ihr liegt ja auch ab und zu mal, oder?
Ja, ich tatsächlich sehr wenig im Moment, weil ich mache es jetzt nicht so oft, höchstens halt mal so eine 1 gegen 1 Situation, aber da mittlerweile auch eher mit Backskating und nicht mit den Deeks.
Den
Deswegen,
L1 Sticks.
keine Ahnung,
Bin auch
immer
nicht
wenn ich
ganz
einen Deek
sicher.
versuche, verliere ich die Scheibe gefühlt, egal wie viel Deeking ich habe, deswegen habe ich das dieses Jahr so ein bisschen reduziert. Also jetzt zumindest in den seriösen Spielen. aber ja, ich sehe auf jeden Fall, dass es bei dir relativ gut funktioniert und ja. Aber bei mir ist eher dieses Jahr nicht so mit Diegen.
Ich
So,
persönlich bin auch nie
Abkühlung.
sicher, das Attribut Deeking, auf was das jetzt alles einen Einfluss hat. Ist das
Ich glaube
jetzt
nur auf die
quasi, wenn
L1-Stieg.
man das ist nur für die L1-Sticks, wenn man die nicht hat, ist es, kann es einem eigentlich ziemlich egal sein, zum Beispiel, wenn man die nicht macht.
Aber
Wenn
ich
die
habe
nicht
auch das
nutzt, wird sie.
Gefühl, dass du, wenn du nach links und nach rechts ziehst, umso höher der Wert, umso schneller geht das auch. Also.
Ich
Ja,
denke,
aber
dass
das
da
ist.
eher Puck-Kontrolle das
Ja,
der
aber auch. Aber ich
Faktor
glaube auch
ist.
nicht, dass das so viel ist, dass du das wirklich merkst. Also als Stürmer dann auch, wenn du ein Deking, sag ich mal, vor dem Tor machst, dass es dann so einen Unterschied macht, dass du dann schneller, sag ich mal, auf die Vorhand zum Schuss kommst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ist eh nur Spekulation, das wissen wir alle
Ja,
nicht
genau.
sicher.
Ich finde es, es fühlt sich zumindest auch bisschen random, also zufällig an, wann das jetzt genau funktioniert. Und also ich habe jetzt auch schon Spiele gehabt, da hat mit einem 80 Deking Rating alles funktioniert und dann im nächsten Spiel verlierst du mit 83 Deking bei jedem, keine Ahnung, between the legs die Scheibe. Also, keine Ahnung. Weiß auch nicht so genau.
Dann die nächste Frage. Habt ihr feste Spielzüge oder kommt es, wie es kommt?
Also gerade wir bei Braves haben wir schon eigentlich ein ziemlich, also ein System, was wir versuchen so zu spielen immer. Und alles andere, was dann, also nicht unbedingt 100% feste Spielzüge, aber wir wissen auf jeden Fall alle, wie wir spielen wollen. Und das hilft auf
Repertoire.
jeden Fall, wenn alle da auf einer Höhe sind.
Ich kann jetzt noch zu was zu Unlucky Boys sagen, falls es gewünscht ist.
Ja, kannst du.
Ja, gern.
Wir haben ein paar Set Plays von bei Bullies halt, ne? Also für verschiedene Bully-Situationen, Offensivzone links, rechts, neutrale Zone, also nach dem Abseits vom Gegner vor der eigenen blauen Linie und sprechen uns halt in der eigenen Zone ab, wer wohin geht, und ich denke, das wird bei Bracer eh auch so gemacht und
Naja, aber sag uns
sollte in
mal so
jedem
ein paar
Competitive Game so
Spielzüge.
machen. Ja, Spielzüge halt, ich würde wirklich sagen, eher nur bei Face-Offs, und andererseits ist dann fürs fließende Spiel merkst du natürlich als Stürmer oder generell als Feldspieler, was deine Mitspieler für Tendenzen haben, in welchen Situationen sie wohin laufen, wie sie sich verhalten, und da gewöhnt man sich halt mit der Zeit immer besser und besser dran und keine Ahnung, daher kenne ich jetzt wahrscheinlich von Felix auch die Laufwege und Reaktionen auf bestimmte Situationen besser als jetzt bei UB, weil ich dann einfach jetzt einen Monat spiele und mit Felix habe ich 2 Jahre lang zusammen gespielt. Also das ist halt einfach auch ein Prozess, der halt dauert, ne?
Ja,
Das
und selbst, okay, dann
Ja, ich wollte halt
selbst,
noch
wenn,
genau.
sorry,
Lass mich zuerst.
sag du, ja.
Ich will eher wissen, wie schaut bei euch so ein Spielzug im Offensivdrittel aus beim Bully? Wo lauft sie alle hin? Was macht sie? Wer schießt?
Ein Offensivspielzug beim Bulli, hast du gerade gesagt.
Ja, genau. Also wo läuft der linke Flügel hin? Wo läuft der rechte hin? Und wer wird da am höchstwahrscheinlichsten schießen?
Also ich kann jetzt da wieder nur für UB
Ja,
sprechen,
das will ich
aber
ja
da gibt
wissen,
es
genau
halt,
von dem Gegner.
genau,
Ah,
Okay,
von
ja.
den der Mannschaft.
Hast schon mal einen Scouting-Report, aber ich werde jetzt nur dazu sagen, dass wir da einige Varianten haben und jeder mal der sein kann, der den Abschluss selbst tätigt.
Okay, da, was der probieren muss, ich's ja.
Details gibt's dann erst, wenn wir gegen euch gespielt haben.
Ich
Fällt mir
schieße
nicht an.
prinzipiell immer, also musst du nie den Querpass abdecken als Torwart.
Du schießt ziemlich oft ins Kurze, das weiß ich, aber du kannst es auch anders.
So.
Und beim Break benutzt du meistens die Rückhand.
Ja, sehr oft, aber vielleicht mache ich es ja dann extra nicht, weißt
Das kriegst du nicht
du,
raus.
wegen
Dann Felix, bitte, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ja diese einstudierten Plays auf dem Face-Off auf jeden Fall sind sie nicht schlecht. Aber ansonsten generell denke ich mal, ist es trotzdem, muss man immer auf die Situation, die man vor sich hat, reagieren. Als jeder Skater im Prinzip. Um gut miteinander zu spielen zu können. Also es kommt immer darauf an, wo sind gerade deine Mitspieler, wo sind die Gegner und so. Ich glaube, man kann da nicht
Also
so.
dahingehend vielleicht mal, also es kann auch sein, dass man halt einen Spielzug ansagt beim Face-Off, sagt man jetzt zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist jetzt natürlich in der offensiven Zone, das Center macht dieses Tie-Up-Face-Off und der außen an der Bande steht, versucht die Scheibe zu bekommen und spielt den Querpass auf den anderen Flügel für den One-Timer. Das ist ja so dieses simpleste Set-Play von Face-Off, was eigentlich jeder kennt. Aber selbst wenn man das ansagt, muss man halt als Flügel, der dann die Scheibe bekommt, noch darauf reagieren, weil wenn sagen wir mal, beide Verteidiger, die dann in der Bulli-Situation vorm Tor stehen, beide mit dem anderen Flügel mitgehen, dann kannst du zum Beispiel einfach reinlaufen. Das ist natürlich eine sehr simple Darstellung, aber nur nochmal, um zu betonen, dass es halt wirklich so ist, wie Felix sagt, dass man da trotzdem noch reagieren muss. Und das ist jetzt vielleicht wirklich in der Light zum Beispiel oder Neo nicht so oft der Fall, dass dann. Also nicht so wichtig, aber in Elite merken sich halt, du kennst halt alle Spieler eigentlich und weißt, was die machen, wie die verteidigen oder zumindest kennst du so ein paar Tendenzen und deswegen ist halt zu reagieren eigentlich wirklich das Wichtigste dann.
Da liegt ja auch daran, dass die Elite streamen muss. Also darum hat jede Mannschaft die Chance, sich die Spiele von den Gegnern anzuschauen. Und die wissen dann natürlich, die haben die Variante beim Face-Off, die Variante und die probieren den Spielaufbau so, weil gewisse Sachen kannst du nicht auf heute auf morgen ändern. Das ist einfach, das ist dieses Einstudiert eigentlich. Wie du in die Zone reinkommst, das kannst du einstudieren. Aber was du im Offensivdrittel dann, wenn du mal dich festgesetzt hast, machst, das kannst du gar nicht viel einstudieren, das geht dann eigentlich eher so auf Instinkt. Weil wenn der den Pass zumacht, dem was du andauernd übst, dann kannst du den Pass nicht spielen, dann musst du eine andere Möglichkeit finden. Ich glaube, das kann man so am besten erklären, oder? Bin ich
Ja,
da falsch?
wie Domi hat jetzt gerade noch geschrieben, dass es so ein bisschen ist wie der GCL, wo du ja auch mittlerweile die meisten kennst und das hat halt Vor- und Nachteile, das stimmt. Und genauso ist es halt in der Elite, da spielen jetzt seit 3 Jahren größtenteils die gleichen Teams und dann halt noch, klar, die aus der Pro noch hochkommen, aber das sind dann auch die Top-Pro-Teams, die man eigentlich kennt. Ich sag jetzt, durch das kaputte Matchmaking ist jetzt die Situation für euch noch ein bisschen anders, weil ihr jetzt schon ewig nicht mehr gegen diese ganzen skandinavischen und finnischen Teams gespielt habt. Aber sag mal, allein weil ich jetzt vor der Saison 3 Wochen lang wieder diese Spiele hatte, merkt man sich da ja auch schon, wer was wie macht und muss halt dann einfach reagieren und wenn was nicht klappt, halt auch ein paar Sachen verändern und anpassen, ne?
Das Schlimme ist, ich tue mich auf die Spiele gegen die Finnen so vorbereiten, dass ich mir wirklich einen Streamer von denen anschaue.
Ja, musst du halt, ne?
Ja, weil sonst dann bist du eigentlich der Gearschte. So, noch eine Frage vom Typo war da, bevor die untergeht. Macht Cardiomeister auf Flügel gar keinen Sinn?
Also ich persönlich finde Ausdauer 87 genug. Ich brauche da nicht noch einen extra Boost, persönlich.
Besonders wenn du kein Quarterback spielst, ne? In so einer
Und wenn
Distanz.
du, weil eh jeder mit Marathonmann spielst, ne, wo du schneller die wiederbekommst, da brauchst du nicht noch mehr. Also sehe ich auch so.
Ich
Aber
sehe es dann eher als Verschwendung eines Slots irgendwie.
wenn man
Aber
ist
was
vielleicht halt
gibt es noch?
auf anderen Spielertypen sinnvoll, aber wo man halt jetzt so einen niedrigen Ausdauerwert hat, wenn man so einen spielt, dann denke ich, kann es schon Sinn machen, ne?
Gut, dann nochmal kurz ein Statement zu Klinkes Spieler.
Von ihm selbst oder soll
Von
Felix
mir
nicht was
oder
zu
von
sagen?
dem? Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich finde den Puckmoving auch sehr gut als
Definitiv.
Flügel, als Klasse allgemein und deswegen finde ich den auch gut.
Also ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass er halt eben, das Krinke eben sagt, er will nicht dieses Beschleunigung 2 oder plus Beschleunigungstrade spielen, weil das halt wirklich sehr, sehr viele Flügel natürlich spielen, ne? Weil Beschleunigung auf dem Flügel kann halt schon mal entscheidend sein, ob du halt um Verteidigung kommst oder nicht. Aber bei seinem Spielstil denke ich, ist auf jeden Fall macht es viel Sinn, weil Brace halt eben nicht dieses Rush Hockey spielen will und sehr viel dann hinterm Tor und in den Ecken spielt und da ist halt dann Beweglichkeit schon oft auch, sagen wir mal, wichtiger als Beschleunigung, ne?
Ja. Mit was für einer Passive spielt ihr und welche Passive empfehlt ihr? Ich spiele zum Beispiel mit 0. Im Tor ist das sehr, ja, nicht hilfreich, wenn man da irgend ein bisschen was macht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit Passive spiele ich nur zum Gegner und ohne funktioniert's, kriege ich den Puck dorthin, wo ich will. Gerade wenn du hinterm Tor bist, was ich ja öfters mache, kann ich den Puck auch mit der Bande raus dumpen. Funktioniert mit der Passhilfe nicht. Das ist jetzt
Ja,
nochmal zu
glaube, es
mir.
geht jetzt tatsächlich auch eher um Feldspieler bei der Frage.
Ja.
Klar ist, also kann man da auch verschiedene Sachen machen. Ich würde aber, also ich spiele einfach mit 100, weil wenn ich einen manuellen Pass spielen will, dann spiele ich einfach einen Saucer, ne? Und sag mal, mit dieser Passhilfe ist schon in so, vor allem in so Situationen, wo du Pässe durch, ein, zwei Verteidiger durchbringen musst, brauchst du diese Passhilfe einfach, damit es halt auf den Schläger geht. Und keine Ahnung, man kann jetzt auch. Gibt auch Leute, die sagen, mit 90 ist besser, mit 95 ist
Ich spiele mit
besser.
80.
Oder mit
Also
80, aber ja, ich spiele
also
halt
ich
mit 100.
persönlich, ich spiele mit 90, weil ich da einfach stehen geblieben bin beim Rumprobieren. So viel habe ich nicht rumprobiert, aber ich würde trotzdem jeden empfehlen, 100 einfach, so wie
Würde
Tim
ich
schon
auch sagen.
gesagt hat. Also das ist dann immer, das kann man vielleicht anpassen, wenn man schon irgendwie weiß, was für ein Gefühl man hat, aber jeder, der anfängt, würde ich 100 empfehlen, auf jeden Fall. Und Autoplex geht unbedingt auf.
Das ist
Ist halt
richtig.
auch wichtig.
Ja.
Und den
Automatisches
Autozoom auch
Rückwärtslaufen
ausmachen.
übrigens.
Ach ja, auf aus.
Autozoom rate ich auch.
Auf
Wirklich, macht's den Autozoom aus. Das ist viel besser, weil
Ja, finde ich auch.
dann zoomt das nicht so komisch hin und her und das ist echt nervig. Also seitdem
Ich
ich das
dachte,
aus
dein
habe,
Auto wäre zugeklebt.
Alter, automatischer Zoom, so besser.
Achso, ja, okay, jetzt verstehe ich's.
Und auf das, was Gregson gesagt hat, mit es gibt Spieler, die haben Cardiomasse und Marathon und haben trotzdem keine Ausdauer, da würde ich sagen, die haben einfach noch nicht genug so dieses Gleiten, in welchen Situationen kann ich gleiten und in welchen muss ich rennen,
Genau.
muss man trotzdem eine Balance finden und wenn man das nicht macht, dann passiert das, würde ich eher sagen.
Meine, bei den besseren Spielern passiert das gerade mal, dass sie wirklich in Probleme kommen mit der Ausdauer im Unterzahlspiel. Also da verlierst du ja extrem viel Ausdauer, da kommt man ins Schwitzen, aber sonst ist das eigentlich, jetzt, wenn es nicht gerade hin und her rusht, sollte das kein Problem sein.
Typo hat noch den Tipp gegeben, dass es, wenn man den Pass-Assist auf 99 stellt, dann, also es gibt ja diesen Bug, dass er sich manchmal von alleine von 100 auf 0 stellt, oder es gibt ja sogar so einen Bug, wo der dann im Minusbereich ist und dann musst du so diese Spieldaten runterwerfen, neu installieren, weil du es sonst nicht mehr verschieben kannst. Und er sagt, wenn man es auf 99 stellt, dann geht es nicht mehr auf 0. Kann sein, kann ich aber nichts zu sagen, weil ich es einfach schon immer auf 100 hatte und bis jetzt es nur einmal hatte, dass es auf 0 war und seitdem nie wieder Probleme hatte, aber keine Ahnung.
Ich hatte es auch erst einmal bei 90, also keine Ahnung, warum dann das genau passiert hat.
Ja.
Ist halt weird.
Wie gesagt, ich hatte noch keine Probleme damit, weil auch als Feldspieler spiele ich mit 0. Irgendwie angelernt.
Deswegen spielst du auch nie
Das ist
Feldspieler.
richtig, aber wenn ich so da mal spiele, merke ich da nicht wirklich viel Unterschied. Also vielleicht bin ich es gewohnt, deswegen, weil mir ist am Anfang überhaupt nicht aufgefallen, dass ich als Feldspieler auch 0 habe. Also ich habe mich zwar am Anfang geärgert, dass die Pässe irgendwo hingehen, aber ja, irgendwann eignest du das an und fertig.
Also ich merke es, wenn ich auf 0. Wenn sich das zurücksetzt, 100% merke ich das bei meinen Pässen. Aber es ist einfach, weil man es gewohnt ist, das System, wie man es hat.
Ja, meine, ich habe das einmal auf 0 gemacht, weil ich eben gemerkt habe, dass das als Torwart besser ist. Und ich stelle nicht jedes Mal um. Und dann spielst du einfach und vergisst das und am Anfang denkst du, oh, der ist ja Scheiß. Wo spielt der hin? Und dann habe ich das irgendwie jetzt drin. Also jetzt lasse ich euch aus. Alter, schauen, ha? Na, Spaß. Also es ist halt Gewöhnungssache. Dann gehen wir zum nächsten Spielertyp. weil Fragen haben wir ja noch keine. Die stelle ich am Schluss dann, die was gestellt worden sind. Bitte, Team, dein Part.
Und deiner, du musst den herzeigen.
Ja, ich schon da.
Ja, ich habe schon gesehen. Also, ich habe tatsächlich diesen Bild jetzt erst gemacht, weil ich mit meinem Alten einfach, also weil ich gerade selber am Rumprobieren sind, weil wir ein nicht gerade zufriedenstellenden Saisonstart bis jetzt hatten, um so zwar vorsichtig auszudrücken. Genau, deswegen bin ich selber am Rumprobieren, habe wie gesagt diesen Bild, den Felix gespielt hat mit dem 1,88 und 80 Kilo Playmaker selbst probiert. Und jetzt habe ich es halt mal ein bisschen leichter und kleiner gemacht, um halt noch einfach ein bisschen schneller zu sein. Keine Ahnung, ob das jetzt mein Bild wird, den ich auch in den nächsten 10 Spielen habe oder kurzfristig ausprobieren werde. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal ausprobiert, diesen Quick Rister 2 auf diesen ersten Slot zu stellen und das Sekundärmerkmal, den schnellen Antritt, damit halt die Beweglichkeit nicht noch mehr Abzüge bekommt und die Beschleunigung trotzdem 90 ist. Und jetzt hat man halt eine sehr hohe, in dem Bild eine sehr hohe Wrist-Shot-Präzision, die halt in der Elite, wo man vielleicht eh nicht so viele Chancen zu scoren hat, wie jetzt in anderen Ligen, ist halt vielleicht das dann mal entscheidend, dass du halt auch mal einen Wrist-Shot dann irgendwie reinsnaps in die kurze Seite, in die kurze Ecke oder halt, keine Ahnung, auch mal so ein Five-Fall-Tor machst, wenn man von hinterm Tor kommt. Und das ist ja jetzt auch sehr, sehr effektiv geworden. Das ist halt der Gedankengang dahinter, aber bin da, wie gesagt, auch noch am Rumprobieren. Aber dieses, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ist halt dieser Rahmen so 1,85 bis 1,88 eigentlich meistens der Rahmen, in dem ich mich bewege von der Größe jetzt her.
Okay, du hast eben auch geschaut, dass du Wrist-Shot-Präzision sehr hoch hast. Merkst du das auch oder ist das eher...
Habe ich tatsächlich bis jetzt noch keinen riesigen Unterschied festgestellt. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht so viele Spiele ausprobiert und denke, das bräuchte man noch... muss man einfach noch mehr Spiele machen, um da wirklich ein Fazit geben zu können, was auch aussagekräftig ist.
Ne? Also ganz Fall, ehrlich... Wie kommst du zum freien Schuss, ne? Der sinnvoll
ist. Ja, eben, also, und das ist aber so ein bisschen der Gedankengang, weil hinter dem Tor kriege ich ja schon manchmal die Scheibe und die Five-Fall-Tore sind mittlerweile schon recht effektiv geworden aus dieser Nahdistanz, ne? Und wenn du dann halt vielleicht einen höheren Wrist-Shot hast, und dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass es reingeht, aber da bin ich halt am Probieren noch, ne?
Ich würde halt sagen, da der Fakt, dass so viele in der Elite dieses Trade jetzt verwenden, da würde ich schon sagen, dass die das länger ausprobiert haben, anscheinend schon irgendwas dran finden, sonst würden sie es auch nicht drin haben.
Also wie gesagt, das ist auch sowas, keine Ahnung, die ganzen, bei den Havu und Fila Spielern oder Linköping Spielern ist natürlich noch was anderes, weil die pro Spiel,
das hat Simon schon sehr
so viel,
gut gesagt, ja.
Genau, weil die halt dreimal so viel Offensivzeit haben und viel öfter in diese Situationen kommen. Aber mir ist da trotzdem der Gedankengang, dass wir spielerisch eigentlich auch zumindest eines der besseren Team sein könnten und wir aktuell aber nicht so viele Chancen bekommen und dass wir die halt noch besser nutzen müssen, wenn wir sie bekommen. Und keine Ahnung, ich hatte jetzt bis jetzt nicht so das Gefühl, dass wenn man jetzt Balance anstatt Wrist-Shot spielt, das einen riesen Unterschied macht. Von daher probiere ich es ja einfach aus, auch mal jetzt.
Stimmt. Kann man auf jeden Fall mal rumprobieren. Ja. Denke ich auch.
Ja, da hatten jetzt auch nochmal Asche und Domi gefragt, ob man einen Unterschied merkt. Also bis jetzt merke ich auch noch keinen, weil ob ich jetzt 87 oder 84 Wrist-Shot-Präzision habe. Aber ich will jetzt einfach noch ein paar Spiele ausprobieren und dann schauen wir mal.
Dann können wir ja noch mal das Gleiche machen. Dann lade ich dich wieder ein und du berichtest. Oder du sagst was einfach und ich gebe es weiter.
Können wir gerne machen.
So. Habt ihr jetzt noch Fragen? Sonst komme ich zu anderen Fragen.
Nee, ich zumindest nicht.
Ich hätte jetzt auch keine direkt.
Ich habe eher den Chat gemeint als euch.
Chat gemeint,
ihr habt keine Fragen, ihr müsst antworten. Hallo? Ihr seid am falschen Platz, wenn ihr Fragen stellen wollt,
müsst ihr es. Nee, ich möchte auch gerne ein paar Sachen von Krinke später noch wissen, aber das
okay, ja.
Ich würde jetzt gerade zu dem Bild halt.
Jetzt kann Krinke kann jetzt mal beantworten die Frage von Asche: Was sind die wichtigsten Aufgaben für Winger?
Die wichtigsten Aufgaben? Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch aufs Team an, ne? Also in jedem Team ist das ein bisschen anders verteilt. Aber in erster Linie würde ich erstmal defensiv sagen, besonders in der Elite. dass man.
Clevere Antwort.
Ja, und als nächstes, dass man halt Menschlichkeit hat.
Menschlich dumm.
Und nicht viele Puckverluste, ne? Dass man versucht, die Puckverluste gering zu halten. Das wären so jetzt meine ersten Sachen, die ich sagen würde.
Also ich finde auch tatsächlich, also natürlich will jeder auch scoren und Winger müssen auch zu einem gewissen Punkt scoren. Da mache ich gerade so ein bisschen ein Tutorial, wie man es nicht macht bei Lucky Boys. Aber natürlich ist Scoring auch ein ganz wichtiger Part vom Winger, aber in Elite sehe ich es auch so wie der Kränke, dass man halt defensiv einfach ein guter Spieler sein muss. Das ist erstmal das Wichtigste und da kann man halt in Elite auch mal ein Spiel 2-1 gewinnen, ne? Anstatt 5-3 oder 5-4. Ja, aber sonst stimme ich dem Stefan da schon zu.
Ja, ich würde sagen halt, wenn man, also wenn das Team Trap spielt, dann ist man als Winger eher der quasi außen zumacht die Blue Line und lässt die Defender innen, weil falls jemand durchkommt, können die dann haben die trotzdem den kürzeren Weg zum Tor. Wenn man ein bisschen Vorcheck spielt, also in einer anderen Liga zum Beispiel, dann ist es auf jeden Fall klar, die Aufgabe der Flügelsichter abzustimmen, wer den Puckführenden attackiert und wer irgendwelche Passwege zustellt. Und in der eigenen Zone würde ich sagen, also meiner Meinung nach sollte der Flügel natürlich die Verteidiger zudecken, aber genauso auch den eigenen Verteidigern im Corner aushelfen. Also gerade wenn das ein guter Spieler ist, der sich da hin und her dreht, an der Bande entlang, braucht man einfach zwei. Und es ist halt wichtig, dass der Center sich auf die Mitte konzentrieren kann und dass der andere Verteidiger trotzdem, also dass nicht beide Verteidiger hinter das Tor kommen. Und deswegen sehe ich das auch sehr wichtig, dass man als Flügel da den Druck macht in den Cornern. Und vorne, ja, natürlich Puck halten, damit alle in die Zone kommen können, ist ein großer Teil, finde ich. Und dann einfach im Cycle und Tore schießen, ja. So.
Ich finde auch, also dieses, was Felix gerade gesagt hat, also in der Elite spielt man dann Winger, collapsed man eher so ein bisschen in den Slot und hilft dem Verteidiger dann Ecke aus, weil diesen Pass von der Ecke zum Verteidiger, der erstmal nur die Bande hochgeht, den kann man halt im Notfall noch zulassen und den lässt man natürlich lieber zu als den Pass in den Slot, ne? Und da muss man halt einfach dem Center und den Verteidigern so ein bisschen aushelfen. Aber natürlich dann auch, sobald die Scheibe dann wieder zum Beispiel hochgeht, dann wieder rechtzeitig hochrotieren, um halt in den Schussweg der Verteidiger reinzukommen und vor allem halt versuchen, diese Verteidiger One-Timer zu verhindern. Und diese Balance zu finden, ist halt das Schwierigste, vor allem auf dem höchsten Niveau dann. Aber das ist auch die Herausforderung, die man dann halt als Flügel hat. Und da geht es dann eben nicht nur darum, keine Ahnung, 20 Tore in der Saison zu schießen, sondern auch defensiv ein guter Spieler zu sein. Ne?
Und wie man das am besten findet, diese Balance, einfach Practice. Also Matchpraxis ist das Beste, um besser zu
werden. Kommunikation auch ganz wichtig.
Ja. Aber Frage bezüglich deines Bilds, die passt auch gerade ein bisschen zum... Wie ist das, wenn du dann, sag ich mal, Trap spielst und, sag ich mal, Bande zustellst? Fängst du mit dem genügend Scheiben ab? Also ja, das ist ja so der Unterschied, warum ich jetzt zum Mitspielen im Verteidiger gegangen bin.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist in den ersten Spielen mit dem, aber oftmals war es so einfach, also dann teilweise weil mein Positioning jetzt nicht optimal war oder so, also da gebe ich dann teilweise dann mir eher die Schuld als dem Bild selbst. Aber generell haben wir bis jetzt tatsächlich auch noch nicht so die ganz großen Probleme im Trap gehabt, sondern eher, wenn wir halt Konter kassieren, weil wir spielerisch, wie gesagt, eigentlich schon eine ganz gute Mannschaft sind, aber dann diese Konter zu verteidigen, dieses 3 auf 3 oder viele Teams benutzen halt gegen uns diesen Slapshot, den langen, und da haben wir halt eher die Probleme mit, also das sehe ich jetzt nicht als riesiges Problem bis dato.
Wollt ihr nochmal zum Bild vom Team noch irgendwelche dazugehörigen Sachen über dem Bild noch fragen?
Wir haben, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt, aber
ich glaube, er meinte
gestern gegen uns.
Ja, so, ja, aber ich habe natürlich von Unlucky Boys gesprochen, ne? Also, das Konter da sehr effektiv gegen uns sind und nicht über Brace. Nur um das jetzt nochmal zu betonen.
Ja, mein Gott, ich gönne euch den Erfolg. Ich habe mich gestern zwar ein bisschen aufgeregt, gehört dazu, das mache ich immer. Also das ist einfach so, so bin ich. Versuchte die Mannschaft nochmal wach zu rütteln, hat funktioniert und dann ja. Egal.
Gechoked,
Dieser
muss man
Klinke
dazu
aus
sagen.
Center,
Ihr
dann
habt's
geht
fast
das nicht.
gechoked, könnte man noch sagen, aber dann doch noch geschafft.
Macht ihr eher die Bande komplett zu an der blauen oder eher einen Tick mittiger, um so dem Defender gar drauf gehen zu lassen?
Also, das hat Felix schon gesagt, das Einfachste ist tatsächlich, würde ich auch sagen, wenn der Flügelspieler eher versucht, die Bande zuzumachen. Aber was eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist, ist eben auch das Reagieren und dann, keine Ahnung, du kannst als Flügel dann kurz Sachen anbieten, wenn du es rechtzeitig wieder schaffst, den Schritt rauszumachen. Also du musst halt gegen gute Gegenspieler auch versuchen, die halt in Pässe reinzulocken, die du dann trotzdem abfängst. Und das ist halt das Schwierigste gegen die guten Spieler, aber ja, prinzipiell würde ich sagen, es ist einfacher, wenn der Flügel die Bande zumacht, außer der Gegner ist jetzt schon ganz nah an der blauen Linie, aber da muss man halt auch sehr viel reagieren und kommunizieren.
Oder halt bewusst Richtung Bande treiben direkt, ne? Dass du ihn so anläufst, dass er nur noch in den
Genau,
Verteidiger laufen kann.
ja.
Dann stelle ich mal die erste Frage aus Facebook, wenn es euch nicht stört.
Jo.
Die Frage kommt von Frankie, also die nächsten paar Fragen kommen von Frankie. Welche Chemie ist für euch wichtiger? Die zum anderen Flügel, Center, Verteidiger hinter euch?
Könnt ihr gerne erstmal zu was zu sagen?
Okay, also ich finde, alles ist wichtig natürlich. Ich finde, Center ist das Wichtigste einfach, weil der am nächsten ist und man so gerade beim Reinfahren und dann den Puck halten, damit die anderen nachrücken können. Glaube ich, ist das eben am wichtigsten. Aber es ist genauso zum anderen Flügel und dann als Verteidiger würde ich sagen, als letztes, aber es ist natürlich im Breaker trotzdem wichtig. Also was ist am wichtigsten? Ich würde sagen, als erstes Center. Dann Flügel, zum anderen Flügel und dann zum Verteidiger. So. Keine Ahnung.
Schwer.
Und vor allem auch, weil man ja als Flügel auch ab und zu eben den Center austauschen muss. Also.
Ich denke auch, dass man
Ich
das
finde.
eigentlich nicht pauschalisieren kann, weil du, wenn du ein erfolgreiches Team sein willst und unter den besten Teams Europas spielen möchtest, wenn ich das jetzt mal darauf beziehen darf, auf die Elite halt, dass du einfach als Team funktionieren musst. Und da ist es egal, wenn du mit einem Spieler perfekt harmonierst und mit den anderen gar nicht. Also muss einfach die Teamchemie stimmen, man muss sich darüber klar sein, wie man spielen möchte. Aber ja, im Zweifelsfall ist es natürlich wichtig, dass du mit dem Center und mit dem anderen Flügel gut harmonierst, damit offensiv was geht. Dann kann man immer noch erfolgreich sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendeine Chemie wichtiger ist, zumindest in der Top-Liga, und du musst einfach als Team gut funktionieren.
Stefan?
Ich sehe es ähnlich. Also, ich finde halt, dass alles passen muss. Du musst halt jedem vertrauen können und wenn das gegeben ist, dann sieht es eigentlich gut aus, weil offensiv ist klar, mit dem Center spielst du oft untereinander, aber genauso ist als Flügel dem Verteidiger hinter dir musst du vertrauen, genau wie dem rechten Verteidiger. Also, ich sag auch, du musst eigentlich jedem vertrauen können.
Dann kommt jetzt die nächste Frage von Simon. Ist euch bei mir etwas aufgefallen, was ihr bei anderen Center nicht mehr se nicht seht? Zum Beispiel das nahe Zusammenstehen an der an den Bandern, Positionsspiel etc. Ich glaube, die Frage geht ziemlich an dich, Tim, weil du hast jetzt dann einen anderen Center, du hast jetzt nicht mehr Simon.
Ja gut, ich meine, Krenke und Fix haben ja auch schon mit anderen Centern zusammengespielt, aber ich kann gerne anfangen. Also ich denke mal, der allergrößte Vorteil ist, wenn man mit Simon zusammenspielt, dass er es halt schafft, defensiv einer der allerbesten Center zu sein, zumindest meiner Meinung nach, und trotzdem halt noch im Offensivspiel auch, also einfach ein Zwei-Wege-Center ist. Das ist für mich das perfekte Beispiel von einem Zwei-Wege-Center, der halt scoren kann, der kann passen, der kann Tore schießen, jetzt von Penaltys vielleicht mal abgesehen. Aber wirklich, wirklich ein überragender Zwei-Wege-Center, und ich sag mal, bei dieser Finished-Mentalität, da ist Unlucky Boys vielleicht jetzt auch das falsche Beispiel, weil dieses Team auch schon einfach nur aus Freunden entstanden ist und sehr lange zusammenspielt und sehr wenige Kaderveränderungen hatte über die letzten Jahre, im Vergleich zu anderen Teams. Aber wenn ich jetzt mit unserem Center Angel Kubo vergleiche, der ist halt, der ist tatsächlich sehr ähnlich zu dir, aber trotzdem ist so dieses Unterbewusstsein, dieser finnischen Mentalität, ist halt, er geht dann teilweise mehr Risiken ein, sage ich mal. Ist halt offensiv, klappt es bis jetzt zwar noch nicht so in der Liga, aber in den normalen Spielen, sag mal, tut man sich dann manchmal einfacher. Aber man geht halt auch viel größere Risiken ein und ich denke eher, also dass du da tatsächlich schon den ziemlich optimalen Mittelweg gefunden hast. Klar, letzte Saison war es vielleicht nicht immer optimal, aber da hatten wir halt auch sehr viele Personalwechsel und ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass du irgendwas besser machen sollst, weil ich selber ja schon länger jetzt kein Center mehr gespielt habe und auch einfach nicht so viele. Da gibt es eigentlich keine Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das kannst du so und so machen, dann wäre es besser, weil ich schon ziemlich.
Ja.
Nahezu perfekt finde, also keine Ahnung.
So,
Ich
jetzt
würde
dürfte die
einfach
Frage was
sagen,
sagen.
die Stärken von dir kommen so eigentlich immer draus. Ich meine, weil ich auch viel mit dir spiele. Aber so dieses, ich finde es halt einfach das Face-Off, was so gut ist. Das Puck halten, selbst wenn man den Puck in einer brenzlichen Situation bekommt, trotzdem irgendwie zu behalten, auch mit dem Abschirmen und Drehungen und wie auch immer. Und das Timing von den Runs, gerade was dann eh schon erwähnt wurde, wo dann Frankie oder Niklas diesen Pass nach vorne spielen, wo du hinter allen dann plötzlich bist für das Breakaway. Diese Timings sind halt, sehe ich sonst halt so von niemandem. Und zum Beispiel, wenn ich Center spiele, weiß ich immer, dass das halt einfach viel, viel schlechter bei mir ist.
Ich
Ja.
glaube, das ist jetzt gleich eine Sache, die bereitet jetzt mal ein bisschen für Krinke vor, weil er jetzt noch nicht so lange mit Simon zusammenspielt. Aber meiner Meinung nach ist er die größte Stärke, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, mit Simon, ist er halt alle Spieler, die mit ihm spielen, nochmal einen Tick besser macht und sich perfekt an die anpasst oder sehr schnell an sie anpasst. Also, ich weiß noch, wie ich damals zu Brace gekommen bin, war es halt einfach ein riesiger Unterschied, mit so einem Spieler zusammenspielen und nicht gegen so einen Spieler zu spielen, weil. Dass es einfach sehr einfach ist, mit Simon zu spielen und ja, er wirklich alle anderen Spieler in seiner Mannschaft besser macht, ob das jetzt Stürmer sind oder Verteidiger, das sehe ich halt zumindest so.
Eben wie
Und man
Simon gerade
merkt es auch
gesagt
bei
hat.
uns, sobald er nicht im Line-up ist, merkt man es einfach. Auf jeden
Aber wie
Fall.
gesagt, da würde ich jetzt gerne nochmal Krinkes Meinung zu hören, weil er ja davor nur mit anderen oder mit anderen Centern gespielt hat und für mich war es damals halt so dieser Übergang zu mit Simon spielen, war halt einfach
Also
wirklich ein sehr krasser Unterschied.
viele Center habe ich ja auch nicht mitgespielt.
Ja,
Also
ein paar
ich
halt.
kenne halt, im Snooze habe ich halt lange gespielt.
Ja, okay, Snooze. Der
Und
Spaß.
ja, der jetzt
Wer ist
natürlich
das?
auch, wenn du jetzt vergleichst, dann Simon und Snooze, der ist vielleicht gering, der ist dann bei den Sachen, wie ihr gesagt habt, im Spielaufbau, wenn er dann über die Blaue direkt läuft. Und was halt enorm ist, ist das Spielverständnis vom Simon, ne? Also Simon weiß ungefähr, was du direkt machst in brenzlichen Situationen. Er kennt ja auch einfach den Raum, spielt einfach mal die Bande und beruhigt das Spiel wieder. Also, ja. Also, er weiß halt auch, die Spieler in Szene zu setzen, ne? Das kann ich nur sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon gescored habe, weil er weiß, wo ich stehe, aber genauso war es bei Snooze halt auch. Von daher, sonst habe ich ja oft Center gespielt und mache das auch nicht so gut wie die beiden. Von daher.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich halt finde, dass Center zu spielen die absolut schwierigste Position in der Elite ist, weil da hat jedes Team eigentlich einen richtig starken Spieler und das ist auch wahrscheinlich die wichtigste Position im Eishockey und im ESHL, dass man halt so einen absoluten Top-Center hat und den habt ihr auf jeden Fall und ja, da. Das Einzige, was mir gerade einfällt, das Einzige, was Simon besser machen kann, ist, dass er, wenn er jeden Tag da wäre, wäre er bestimmt. Könnte ja sogar der absolut beste Center im Spiel sein. Also, aber ich verstehe das
Finde
natürlich.
ich auch, stimme ich zu.
Ich verstehe es das natürlich, dass er, keine Ahnung, jetzt so noch zweimal, dreimal die Woche spielt, weil er privat auch nicht mehr so viel Zeit hat. Aber sag mal, Potenzial wäre da und jeder weiß, dass es das einer der besten in Europa ist oder dann sogar halt auf der ganzen Welt und ja.
Das Schlimme ist ja, ihr habt jetzt dann Simon sehr offensiv gelobt. Auch als Torhüter ist das ganz cool, mit Simon zum Beispiel zu spielen, weil du weißt, er ist da.
Ja,
Das ist einfach,
klar.
du spielst gleich komplett anders. Wenn ich weiß, Simon ist da, dann ist es gemütlich. Wenn jetzt dann Felix oder Krinke Center spielt, ich will ja nicht zu nahe treten, aber es ist dann ein bisschen komisch. Ist ungefähr auch das
Simon, seine
Gleiche,
Liste
wenn.
ist einfach kürzer als die von anderen
Ja, Niklas,
Leuten,
sein ist ziemlich lang.
ne?
Für Frankie führe ich keine Liste, er ist der Chef. Na, aber es ist einfach die, zum Beispiel mir macht es extrem leicht, wenn Frankie, Niklas und Simon am Eis stehen. Beziehungsweise, wenn Maxi noch da wäre, wäre das auch noch cool.
Ja. Ja, ich
Da
glaube, so geht es
fühlst
an.
du dich gleich viel besser, weil du einfach genau weißt, okay, der steht da, der steht dort, der steht da. Du brauchst gar nichts mehr machen eigentlich, außer dich aufs kurze Eck zu konzentrieren. Der Rest wird eh gemacht. Und das, ja, das funktioniert mit den dreien teilweise gut. So, dann die nächste Frage. Ich wollte jetzt auch mal die defensive Leistung von Ihnen auch ein bisschen.
Ja, hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, dass er für mich defensiv einer der allerbesten Center ist. Aber das nochmal zu betonen, schadet auf jeden Fall nicht.
Ja, dann mache ich das auch nochmal. Er ist defensiv echt stark.
Menschlich
Sogar
tough.
einer der stärksten wahrscheinlich in Europa, wenn nicht sogar weltweit.
Und zu Recht auch immer so hoch gedraftet im Summer Cup, muss ich noch
Ja,
sagen.
und das was, wo wir jetzt tatsächlich noch gar nicht drüber geschrieben, gesprochen haben, was aber für den Center natürlich extrem wichtig auch ist, sind natürlich ist Face-Offs, ne, und da ist er natürlich auch ein sehr starker Spieler. Ne? Ich meine, da habt ihr in dieser Center-Folge mit Snooze und ihm schon drüber gesprochen. Ja gut, haben die Tipps von ihm bis jetzt noch nicht so viel gebracht, was ich so gesehen habe.
Noch immer keine Tie-Ups.
Ja,
Es wird
Tie-Ups
scharf
verteidigen
geschossen.
ist. Nein, ich meine nur Spaß, Sven
Ja,
weiß
alles gut.
das. Genau, also der Simon ist ja einfach auch ein absolut starker Facer-Spieler. Gut, der übertreibt vielleicht ein bisschen mit dem Push. Ich weiß, er hat gesagt, er will auch den Gegnern so ein bisschen auf die Nerven gehen, aber schon ein sehr exzessiver Push-Spieler geworden, ne?
Im Defensiv, also letzte Saison muss ich sagen, im eigenen Drittel war es nicht so stark bei den Faceoffs, da haben wir immer Tore kassiert.
weil die Frage gibt es eigentlich jetzt schon zweimal. Die hat einmal auch Frankie gestellt und einmal auch Burnson. Beeinflusst der gegnerische Verteidiger eure Builds, welche ihr nutzt? Habt ihr ein zweites Loadout oder nutzt ihr nur das Vorgestellte?
Ja, also ich würde sagen, eben vielleicht nicht der einzelne Verteidiger, sondern eben eher so die Liga bei mir. Und natürlich auch habe ich auch ein zweites Loadout zum Rumprobieren, aber ich bin persönlich halt nicht jemand, der ständig ändert, so wie der Raffi.
Ich tatsächlich auch, und ich glaube, was Felix gesagt hat, dass man sich eher in der Liga anpasst, das liegt halt auch daran, dass sich mittlerweile für die einzelnen Positionen halt bestimmte Builds etabliert haben und fast jeder diese spielt mit minimalen Veränderungen, ne? Und da gibt es jetzt aber keinen Verteidiger, der in der Elite, der 2,20 Meter ein Forster spielt und dich nur umcheckt, ne? Aber ich denke auch, also mich beeinflusst es auch
Außer
nicht. Ich
Fakir.
hab jetzt auch kein festes zweites Bild. Ich wechsle halt immer nur so in diesem Bereich 1,85, 1,83, 1,88 so minimal her und probiere unterschiedliche Sachen aus. Ja, aber sonst wechsle ich eigentlich jetzt nicht mein Bild sehr oft.
Ist auf jeden Fall nicht das Allerwichtigste. Nur weil du
Nee.
den perfekten Bild hast, bist du der allerbeste Spieler, sondern es kommt halt viel mehr einfach darauf an, wie man spielt und auf die Sachen. Die Entscheidungen, die man trifft, würde ich sagen.
Ja, ich habe ja auch gerade erst mein Bild geändert bezüglich der Liga. Ansonsten in normalen Spielen probiert man da schon mal mehr aus, ne? Aber
Ja.
ansonsten bleibe ich auch beim gleichen.
Dann kann ich zur nächsten Frage.
Ja.
Gut. Auch wieder von Frankie. Als was seht ihr euch? Eher Goalscorer, Two-Way, Playmaker? Und dann die
Ja,
Frage
also
von dir.
ich sehe mich eindeutig immer als so ein Support-Spieler von den drei und tatsächlich tue ich mir auch immer am leichtesten, wenn ich mit zwei spielstarken Spielern zusammenspiele und da quasi so den Support, die Supportrolle übernehmen kann und halt defensiv. Ja, das ist zu mir halt.
Was man bei
So sehe
Felix
ich
noch
mich halt.
erwähnen muss, ist, er lässt sich auch gern anschießen, dass die Pucks schon ins Tor gehen.
Aus 10 Zentimetern.
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube, da kommen wir eh später auch noch zu, dass man über die anderen sprechen soll.
Ja, klar.
Okay. Dann, ja, dann sonst hätte ich das jetzt auch schon mal, was wir fertig gesagt, aber das machen wir dann
Können wir ja, das
später,
machen wir dann am
schätzungsweise.
Schluss, wenn
Kombinieren.
wir haben
Ja.
ja hier ein paar. Du kannst immer wieder was dazu sagen, das ist ja kein Problem, nur
Ja.
ich habe hier, glaube ich, gefühlt 12, 13, 14, 15 Fragen oder wenn nicht sogar mehr. Frankie war sehr
Holy.
fleißig.
Ja, Frankie hat ein bisschen übertrieben, so kennt man ihn halt. Ne? Nee, auf jeden Fall, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass ich eher versuche, so ein spielmachender Flügel zu sein, der, wenn er einen guten Zwei-Wege-Center und einen Goalscorer an seiner Seite hat, da die ganz gut füttern kann. Aber traue mir trotzdem auch selbst zu, Tore zu schießen und durch Aktionen Spiele zu entscheiden. Das ist zumindest mein Ziel. Klar, jetzt in der aktuellen Saison, weiß nicht, da klappt es halt einfach trotzdem noch nicht, obwohl es in der Vorbereitung und so sehr gut geklappt hat, aber das ist halt manchmal einfach so, muss man weitermachen und Selbstvertrauen halt irgendwie wiederfinden, aber generell würde ich sagen, ich bin eher ein Zwei-Wege-Flügelspieler, der sich auf Passen fokussiert.
Ja, ich würde es auch so sehen, dass ich dann der Zwei-Wege-Spieler wäre eher. Ich versuche eher defensiv halt, wie gesagt, zu unterstützen. Und offensiv sehe ich mich eher auch so, mal was individuell zu machen. Vielleicht mal da eine Aktion, die gelingt. Und dann eher mal einen Pass spielen. Aber ich glaube, es ist auch eher leichter, wenn andere darüber was sagen, ne, als sich selber einzuschätzen.
Ja, es ist immer
Klar, das
schwierig.
macht man nachher dann eh noch.
Ja,
Das
ja, ja.
Problem ist,
Aber ich würde mich da auch eher so als Zwei-Wege-Spieler sehen.
Naja, das selber einschätzen ist nicht jeden seins, weil alle glauben, man ist dann gleich arrogant, wenn man das sagt, was man sich vielleicht denkt, was man auch von selber überzeugt ist, aber ja. Also macht das ruhig, wenn ihr glaubt, ich finde das immer okay, wenn man sich selber einschätzt,
Ich
wenn man
habe ja
sich
gesagt,
richtig
mal
einschätzt.
individuell was machen, ich glaube, gehört da halt dazu und defensiv halt. Und halt für einen One-Timer halt dastehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen direkt ein Scorer bin, so, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ich sage mal so, gerade bei dem Team von uns, da kann ich am meisten drüber sagen, es scoren alle. Es ist ja nicht nur der Einzige, der was wirklich raussticht, sondern es ist ja alles momentan, glaube ich, knapp bei uns. Und es ist egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen. Das ist, glaube ich, das Motto von uns. Außer wer mitspielt. Da muss mindestens ein Hattrick schießen. Sonst ist
Ich
der
glaube,
Abend
man sieht es auch,
gelaufen.
wenn man von der aktuellen Saison bei uns die Stats anschaut, dann sieht man auch, dass das ziemlich verteilt ist. Also die Punkte ist nicht so, dass nur die Flügel die Punkte machen, wie das gibt es auch bei anderen Teams, sondern es ist echt ziemlich verteilt, was ich auch gut finde.
Dann ist diese Frage eigentlich auch schon wieder beantwortet, ne?
Ja,
wir haben ja noch einige,
Ja, wir haben noch einige.
ne?
Welche Verteidigertypen bzw. deren Spielstile, zum Beispiel hart auf den Check gehen, alias Fakir, liegen euch am meisten bzw. gar nicht?
Also mir liegt am meisten der schlechte Verteidiger, der mich
Der
einfach
gefällt mir auch.
durchlaufen lässt. Und was schwierig ist für mich, sind die guten Verteidiger, die mir gleich den Puck wegpoken.
Nein, aber Felix hat es zwar jetzt ein bisschen mit einem sarkastischen Unterton belegt, aber es ist natürlich so, dass man sich gegen die komplettesten Verteidiger, die dann auch im Regelfall bei den Top-Teams spielen, ob das jetzt ein Loimo ist, ein Jade Toro, ein Nossos Delier, ein Ilmari oder so, das sind halt die Spieler, gegen die man am meisten Probleme hat. In der deutschen Szene ist es auf jeden Fall von Ge Spielern, gegen die ich regelmäßig spiele, der Reto, der Hardim von Zürich, weil der natürlich auch einfach allround in allen Zonen, die von Verteidigerfähigkeiten halt wertvoll sind, gut ist, Passspiel im Verteidigen, im Positionsspiel und so ein Zeug, ne? Und er trifft halt, das sind einfach wirklich allgemein diese komplettesten Verteidiger, gegen die es am schwierigsten ist. Gegen andere, Frankie hat ja das Farky-Beispiel genannt, der sehr viel auf Hits geht, gegen den kann man dann natürlich, wenn man sich richtig drauf einstellt, schon seinen Nutzen draus ziehen und 2 auf 1 und 3 auf 2 kreieren, weil er halt eben oft auf diesen Big Hit geht, obwohl man den Pass noch wegbekommt und so ein Zeug. Aber genau, wenn man halt eben nicht drauf vorbereitet ist und sie sehr aggressiv spielen, die Verteidiger, dann wird man halt einfach nur das ganze Spiel überrannt. Von daher würde ich auch sagen, einfach diese absoluten Top-Verteidiger, die wirklich das kompletteste Spiel spielen und nicht immer das Gleiche machen, sondern sich anpassen, gegen die ist einfach am schwierigsten. Und wenn ich jetzt einen nennen würde, gegen den es für mich am schwierigsten ist, dann ist es tatsächlich, sind es die Verteidiger von Symphony oder Jyväskylä, also Xtomi und Ilmari.
Ich kann da noch einen sagen, gegen den du dir schwer getan hast, und das ist ein Deutscher.
Oh ja, den kenne ich auch.
Ja, den kenne ich auch,
Den
ja.
kenne ich auch.
Der ist underrated, ist Much ist stark.
Much 1973, glaube ich,
Ja,
heißt er.
ja.
Der hat da oft den Faden gezogen.
Ja.
Aber du hast ihn oft gelobt.
Ja.
War so, ja. War cool.
Manchmal ist es auch schwieriger, also gegen Sachen zu spielen oder Verteidiger von die halt Sachen machen, die man nicht erwartet, ne?
Ich
Weil
finde aber.
wenn du
Ja,
jetzt
sorry.
gegen immer die Top-Verteidiger spielst, du weißt halt ungefähr, die werden immer da sein, die werden immer das und das machen, und manchmal ist es auch dann zuerst schwieriger gegen Verteidiger, die ein bisschen anderen Spielstil haben, ungewöhnlichen.
Ich denke mal, alle mit einer guten Gap Control, die dann wissen, wann sie plötzlich aggressiv werden müssen, ist es einfach schwieriger als gegen welche, die das nicht so gut abschätzen können, sag ich mal.
Ich genauso. Also ich glaube, ich brauche da jetzt nicht nochmal ins Detail gehen, oder?
Ja.
Patrick. Weil die Frage
Dann
ist schon so beantwortet.
ist es am besten, du beantwortest die nächste Frage als erster. Was sind eure persönlichen Ziele für die Saison?
Nicht Abstieg. Ich habe
Okay.
ja deinen Podcast zugehört und so weiß ich ja, dass der Nichtabstieg das Ziel ist und ja.
Es auch dein persönliches Ziel?
Mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft immer so zu helfen, dass wir möglichst viele Punkte holen. Ne? Das ist mein persönliches Ziel, dass ich der Mannschaft dann helfen kann, wenn ich gebraucht werde und wir dann möglichst viele Punkte holen.
Hat ja bis jetzt scheinbar schon sehr gut geklappt.
Genau. Dann als zweiter darf jetzt Felix antworten.
Also ich sehe es auch so, für mich ist das auch einfach unser Ziel, das mit dem Klassenerhalt einfach mal etablieren. Gerade jetzt, nachdem wir die zwei wichtigen Spiele verloren haben. Und ansonsten, also auch auf die zweite Frage gehört ja auch ein bisschen so dazu. Ich würde sagen, Punktziel, es ist mir prinzipiell ist es nicht mega wichtig für mich. Aber natürlich habe ich schon gerne Punkte, einfach um das Gefühl zu haben, dass ich meinen Teil beitrage. Also ich bin schon so, dass ich zumindest One Point per Game, würde ich sagen, ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, da ist es auf jeden Fall so, dass ich meinen Teil auch beigetragen habe. Und aber es ist nicht so mega anal, da das
Ich
ist nicht so
verstehe, was
mega
du
wichtig,
meinst.
ne?
Ich
Ja.
verstehe es.
Ja.
Tim, bei dir?
Kann ich eigentlich mich nur anschließen. Das Wichtigste ist für mich einfach zu gewinnen. Wenn man das nicht schafft, dann ist halt für alle frustrierend. Und bei uns ist natürlich gerade der Saisonstart überhaupt nicht gelungen mit 2 Siegen aus 10 Spielen. Natürlich haben wir jetzt auch schon gegen HAVU, gegen die Westkieland, gegen die H-Reds gespielt, die alle als Top-4-Kandidaten gehandelt wurden.
Ja.
Aber und der nächste Gegner ist jetzt Linköping nächste Woche, ne? Also dann
Viel
haben wir die
Spaß.
Top 4 schon mal weg. Aber es ist natürlich auch was Schlechtes, weil das, sobald du halt dann wir haben jetzt gegen Färjestad eins von 2 Spielen gewonnen, gegen Gotham eins von 2 Spielen ansonsten noch gewonnen. Das sind halt schon gerne Gegner, wo du auch einfach mal so ein 4 von 4 Punkten brauchst, wie ihr es
Genau.
gestern hattet, um einfach wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Und wir haben in 10 Spielen halt erst 13 Tore geschossen, 3x zu 0 gegen uns. Das ist halt einfach sehr frustrierend. Und ja, Ziel war natürlich schon die Playoffs zu erreichen, weil vom Kader her wir meiner Meinung nach schon ein sehr gutes Team haben jetzt und locker für diesen 5. Platz zumindest meiner Meinung nach die Qualität haben, dass man diesen 5., 6., 7. Platz irgendwo so da landet. Aber bis jetzt läuft es halt nicht. Und ich sag mal, wenn man jetzt nach 10 Spielen mit 6 Punkten sagt, Playoffs sind immer noch safe, das einzige Ziel, das wäre ein bisschen vermessen. Also klar, Klassenerhalt ist auch einfach jetzt erstmal das aktuelle Ziel und wir haben die Hoffnung in die Playoffs natürlich noch nicht aufgegeben, weil selbst wenn du jetzt am Montag gegen Linköping, sag mal, leer ausgehen würdest, dann hättest du 12 Spiele rum, sind immer noch 18 Spiele übrig, ne? Und du hast gegen die Top 4 schon komplett gespielt, aber das Problem ist halt in der Elite, wenn du in diesen Rückstand kommst mit Punkten und das hatten wir ja letztes Jahr bei Brace tatsächlich in der letzten Saison auch so ein bisschen, dass du dann halt an dich die Erwartung hast, dass du diese anderen Teams, die ungefähr dein Level haben oder sogar nominell ein bisschen schwächer besetzt sind, dass du da halt unbedingt diese 4 von 4 holen willst. Und wenn das halt nicht gelingt, dann verringert sich die Chance halt, dass du die Playoffs noch erreichst, halt immer weiter. Und das ist halt so ein langsamer Prozess, der auch mental sehr, sehr schwierig sein kann oder sehr schnell schwierig wird. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall nicht schlecht, glaube ich, wenn man diese Erfahrung mal macht, auch wenn man sich's natürlich nicht wünscht. Und man muss jetzt halt einfach, auch wenn es eine Floskel ist, halt wirklich von Spiel zu Spiel schauen und kann nicht sagen,
Genau.
gegen Linköping holen wir eh nichts und dann holen wir die restliche Woche aber alle 8 Punkte, weil wir dann noch gegen, was weiß ich, Ormist Famous und Getro Firebird spielen. So läuft es halt nicht, ne?
Ich sage mal so, wenn du vielleicht den den Big Four am Punkt abluchsen kannst, dann ist das eh schon ein Erfolg. Wenn
Ich
das
sag
sie.
mal, das Ding ist halt auch bei uns, das wirklich, natürlich, wir sind selbst dafür verantwortlich für die Ergebnisse und 10, 13 geschossene Tore, 32 kassiert, ist halt einfach eine Hausnummer und das ist dann einfach schwach, aber ich sag mal, wir haben gegen Jyväskylä, die für mich mit, also wirklich das drittbeste Team sind, die haben alle 8 Spiele bis dato gewonnen, gegen die haben wir 2 Punkte geholt, waren zweimal in OT, unter Druck sogar im offiziellen Livestream und hätten das zweite Spiel locker gewinnen können oder sogar müssen. Wir haben in Overtime beim Break Rainforest getroffen und Sibelius einfach überragend gespielt. Es kommen halt viele Faktoren dazu. Dann verlierst du ein Spiel hoch gegen Havu, kann passieren. Das andere kassierst du 30 Sekunden vor Ende des 1-0 und verlierst dann 1-0. Ne? Das ist halt umso bitterer. Und dann diese beiden Splits jetzt gegen die, sag ich mal, in Anführungszeichen schlagbaren Gegner sind für das Selbstvertrauen jetzt halt nicht unbedingt förderlich, aber
Erstens
es geht
das
halt
und
weiter
zweitens,
und
zweitens ist es ja auch gegen die hoffst du ja auf die Punkte, weil gegen Havu und so, da rechnest du nicht damit.
ja.
Wenn du versuchst schon das Beste rauszuholen und gegen dieser Punkt ja wie ein Sieg, aber gegen deine direkten Konkurrenten mehr oder weniger, oder wenn du kurz davor bist eigentlich, die Punkte tun ja weh, weil die fehlen da am Schluss.
Ja.
Was ich noch dazu sagen kann, ist, ich habe immer das Gefühl, dass die Teams sich im Laufe der Saison immer besser fangen oder halt, dass sie am Anfang der Saison schwächer sind und dann aber, weil sie halt mehr zusammenspielen und mehr Praxis auch in den Spielen, die was zählen haben, finde ich immer, dass die Teams dann sich einfach besser finden. Das heißt, wenn du am Anfang kann es ein Vorteil sein, gegen eher die schlechteren Teams unter Anführungszeichen zu spielen, weil du dann mehr größere Chance hast. Oder es kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man gleich gegen die ganz guten spielt, weil man dann vielleicht trotzdem eine Chance hat. Aber blöd ist halt, wenn man gleich gegen die ganz Guten spielt und es nicht so gut läuft. Weil da muss man aufpassen, dass man dann die anderen nicht unterschätzt, einfach.
Es ist halt auch wirklich einfach, es ist keine Ausrede, aber es ist natürlich schwierig, wenn von den ersten 12 Spielen 8 gegen die Top 4 sind, ne?
Ja,
Die
es ist
wirklich
halt.
von den Teams, die von allen als Top 4 gehandelt wurden. Und
Ja, und psychologisch hat es auch eine Auswirkung,
ich glaube,
natürlich, wenn es gegen einen
psychologische
Kopf
Auswirkung
rein.
ist eben
Ja.
das Ding und wir spielen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, bin 3 Wochen vor der Saison erst hingewechselt. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir gegen die guten Teams auch im normalen Matchmaking spielen. Aber was bringt es dir? Da läuft es zum Beispiel gut, das bringt dir trotzdem nichts in der Elite, ne?
Weil in der Liga wird abgerechnet und nicht vorher. Oh, 1 Euro. Zuerst nehmen wir mal die Frage von Asche. Wer sind eure Vorbilder, beziehungsweise gibt es Spieler, die ihr extra zuschaut, um was zu lernen? Zum Beispiel Ecker oder Playmaker oder wie sie alle heißen.
Also ich kann nur sagen, ich lerne, glaube ich, meistens von den Mitspielern. Ich gucke jetzt nicht extra irgendwie den Pin zu, aber sei es jetzt vom Felix, was er auf dem Flügel macht, sei es vom Freeman, mit dem ich zusammengespielt habe, sei es mit Vision. Also ich glaube, man guckt sich von jedem ein bisschen was ab und direktes Vorbild habe ich da nicht.
Also ich schaue tatsächlich auch, glaube, da kann sich Felix noch anschließen, einfach auch sehr gerne 6 gegen 6 Spiele in der Elite, sei es im offiziellen Broadcast oder auf Spielen, die nur in Anführungszeichen auf den Teamkanälen übertragen werden. Und man schaut natürlich drauf, was die Top-Spieler machen, sei es jetzt, keine Ahnung, ein Eki, ein Playmaker oder ein Yuki, was die machen. Aber trotzdem muss man sein eigenes Spiel finden, weil du kannst Yuki. Ist jetzt meine Einschätzung, Yuki 20 Spiele lang zuschauen und er hat halt einen sehr eigenen Spielstil, ist halt ein Goalscorer, der auf dem Flügel spielt und der versucht durch 2 Leute durchzurennen und das kann wahrscheinlich auch kein anderer so wie er. Trotzdem würde mir das nichts bringen, weil es einfach nicht mein Spielstil ist und man kann sich von den guten Spielern inspirieren lassen und bestimmte Bewegungen oder Moves abschauen, die einfach oft funktionieren. Trotzdem muss man seinen eigenen Spielstil beibehalten und das finden oder das machen, was man selbst am besten kann. Und das kann man nicht 1:1 vom anderen Spieler kopieren, sondern muss sich das selbst entwickeln.
Ich sage mal
Ja,
so,
auch.
sorry Felix, a Kopie ist nie so gut wie das Original. So, jetzt Felix.
Und Gerade bei uns, jetzt bei Brave Sentinels, ist es ja auch so, dass wir halt doch irgendwie einen anderen Spielstil haben als die Finnen. Also man kann da dann sowieso nicht so 1:1 irgendwas nehmen. Aber natürlich kann man sich was abschauen. Zum Beispiel, was ich sagen würde als Beispiel, ist halt so diese Drehung mit L2 und X, so zum Abschirmen auf dem Flügel gerade. Also das finde ich zum Beispiel extrem praktisch mittlerweile und verwende ich auch viel, was ich natürlich nicht selber erfunden habe, sondern einfach irgendwo gesehen habe. Und solche Sachen kann man sich natürlich mitnehmen. Aber wie gesagt, wir spielen halt schon dann nochmal einen ganz anderen Spielstil als die anderen in der Liga irgendwie. Also man muss es immer alles mit einem Grain of Salt nehmen.
Vor allem, das ist ein ganz gutes Beispiel, dieses Backskating ist ja schon seit zwei Jahren einfach eine starke Variante, um den Puck zu behalten und halt das Leben für die Verteidiger schwerer zu machen. Trotzdem wird man jetzt realistisch gesehen, wird Felix jetzt sicher auch sagen, er hat sich das abgeschaut, aber er wird es jetzt zumindest in naher Zukunft nicht so gut können wie in zum Beispiel in Ecken oder in Playmaker. Aber dafür ist ja sein Spiel auch nicht ausgelegt, ne?
Ja, und da, gerade bei diesen Backskate-Sachen, ist eines der Beispiele, warum ich sage, okay, neben dem Sixes spiele ich trotzdem auch gern nochmal 1v1, weil da habe ich viel Zeit, um solche Mechaniken ein bisschen zu probieren und zu üben. Auch wenn man sie dann nicht ständig einsetzt, sondern einfach um zu wissen, wie das Spiel reagiert und so. Also das ist für mich persönlich der Grund, warum ich dann auch gern mal so 1v1 spiele, weil ich da einfach immer den Puck habe quasi. Dann mehr Zeit habt, das zu machen.
Dann zur Frage mit dem Ping. Was macht dein Ping dort, Tim?
Mein Ping, also ich habe die letzten ECL-Saisons auf 55 ungefähr gespielt, weil ich noch in Bayern gewohnt habe und meine Ausbildung gemacht habe. Jetzt bin ich zurück auf Hessen gezogen und habe auf dem Stockholm-Server immer so ein Ping zwischen 26 und 28 und auf dem neuen Server in Deutschland, der wohl in Frankfurt ist, habe ich einen 7er Ping.
Cool, davon
Top.
träume ich. Also davon träumen wir,
Ja,
Felix, gell?
bringt mir halt aktuell nichts, ne, weil ich auf dem Stockholm-Server spiele. Aber ja, also 28 bis 26 ist halt akzeptabel im Gegensatz zu 55, ne?
Das ist richtig. Wir spielen
Ja,
auch
also
so
das
mit
ist das, was
20
ich
rum.
jetzt in Frankfurt habe. Und kann echt sagen, es ist ein großer Unterschied und man kann mit dem Ping auf jeden Fall gut spielen und gut reagieren auf alle Sachen, finde ich. Also ist nicht unspielbar.
So, dann die letzte Frage vom ersten Post von
Wow.
Frankie. Setzt ihr euch selbst ein Punkteziel und misst euch daran?
Ja, Felix hat ja schon genannt, dieses Point per Game ist natürlich was, was man erreichen möchte. Geht mir genauso. Ich hatte in der ersten Saison, wo wir ja Vierter wurden mit Brace, beziehungsweise Deadly Phantoms damals noch auch, direkt in 30 Spielen 47 Punkte geschafft. Dann letztes Jahr war ich genau Punkt pro Spiel mit 28 in 28 Spielen und jetzt läuft es halt einfach noch gar nicht. 7 Punkte in 10 Spielen ist natürlich einfach ja, nicht das, was ich zeigen kann, was ich gewohnt bin, was ich von mir sehen
Dein
möchte.
Anspruch, ja.
Generell wäre es mir aber egal, wenn ich 7 Punkte in 10 Spielen hätten und wir hätten 6 Siege und hätten 4 verloren bei unserem Programm. Aber also mir ist es auch recht, wenn wir 1-0 gewinnen, ich keinen Punkt macht, aber ich will eigentlich gewinnen und aktuell wird halt Scoring gebraucht, dass wir gewinnen und das kann ich nicht liefern, genauso wenig wie meine Mitspieler und das ist halt das Frustrierende, aber ich habe jetzt kein Punkteziel, weil ich sage, ich will 50 Punkte machen. Ich will einfach gewinnen. Und klar, wenn man jetzt viele Punkte schafft, macht es nochmal mehr Spaß einfach auch. Ne? Das ist klar. Und ist auch schön zu sehen, wenn man seine Stats anschaut. Aber ich sage jetzt nicht vor der Saison, ich will sonst viele Punkte machen, sondern ich will einfach Spiele gewinnen und in die Playoffs kommen.
Dann noch eine Frage von den. Also, Entschuldigung, Krinke, hoppala.
Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Ich möchte nur das Team unterstützen, also ich habe kein persönliches Punkteziel.
Okay,
So ist es
dann
nicht bei mir.
kann ich die Frage jetzt vorlesen. Also von Freeman, also L2 kannte ich, aber was ist dieses L2 und X?
Da dreht er sich in die andere Richtung im Prinzip, kann man das so sagen. Also wenn du das X noch mit L2 zusammendrückst, dann dreht er sich in die andere Richtung, wie wenn du nur L2 drückst. Und ja, muss man mal experimentieren, aber es verhält sich ähnlich. Aber wie gesagt, es macht halt ein bisschen was anderes. Kannst du ja mal ausprobieren im Freeskate einfach. Ist dir der Freeman?
Wenn jetzt noch Fragen kommen, werde ich jetzt immer zwischendurch einwerfen, weil das ist jetzt gerade so ein Team-Spezial, was gerade kommt. Tim, wie viel Finne steckt schon in dir, beziehungsweise wie viel deutsches Bier steckt schon in den Finnen?
Tatsächlich sind die sehr neidisch auf das Bier, was ich letztens gekauft habe. Ich habe ein Bild von geschickt, weil die eher so Aldi-Bier aktuell trinken. Nee, Spaß beiseite. Ich würde jetzt nicht sagen, dass in mir schon viel Finne steckt, weil diese Verallgemeinerung, dass Finnen halt viel Rush-Hockey spielen, stimmt natürlich, oder halt mehr als Braves zum Beispiel. Aber sag mal, Unlucky Boys ist da eigentlich ein schlechtes Beispiel dafür. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist halt eben kein Team wie Delusion oder was weiß ich, die sich jedes Jahr neu zusammensetzen und wo drei neue Spieler kommen, sondern das sind halt einfach Freunde, die damals ein Team aufgemacht haben und das kann man schon so ein bisschen mit Braves, denke ich, vergleichen, die sich einfach über die Zeit dann gefunden haben mit minimalen Kaderveränderungen und sich eingespielt haben. Und wir versuchen auch jetzt halt ein bisschen nach Lösungen natürlich zu finden und das Spiel vielleicht ein bisschen vom Rush Hockey noch mehr wegzubekommen, weil wir halt eigentlich uns so fühlen, dass wir spielerisch eine wirklich gute Mannschaft haben. Aber gut, wenn es in der Ligaspiel nicht funktioniert, dann suchst du nach Lösungen. Wir hatten da jetzt gestern ein längeres Gespräch und weil es halt einfach nicht läuft und wir versuchen zusammen an Lösungen zu arbeiten. Das sind auch alles super Typen. Ich habe jetzt schon halt dadurch neue Freunde gefunden und ja, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie Finne in mir steckt, aber sag mal, für finnische Verhältnisse sind die Jungs bei UB noch ja,
Noch sehr deutsch.
eine Ausnahme.
Vernünftig.
Ja, Deutsch will ich jetzt auch nicht sagen, aber ist halt nicht so, die sind nicht so das Klassische, was man sich jetzt vielleicht vorstellt, wenn man sagt, der spielt mit Finnen, weißt
Sind die eigentlich
du?
so
Das ist so
alt
das
wie du
Ding.
oder wie ist das so das Alter bei denen?
Ja, das Durchschnittsalter in unserem Team ist ungefähr so alt wie, also ich bin 20 und unser Kapitän ist zum Beispiel 18. Kuru und dann sind die anderen so alle so 20 bis 22.
Also, junger Haufen.
Ja.
Im Gegensatz zu uns, wo die Oldies sind.
Ja. Routiniers hat auch was, ne?
Genau, man denkt sich dann immer, die sind ruhiger, aber stimmt irgendwie nicht. Dann eine Frage an dich auch, Tim, von Dominik, Top 10 All-Time-Scorer in der ECL. Aktuell Platz 19.
Ja, wenn es so weitergeht, dann bin ich bald eher weiter unten, ne? Als weiter oben. Nee, ja, ist natürlich schon was. Also ich schaue da keine Ahnung, diese All-Time-Liste ist jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt, aber es macht natürlich Spaß, da alle 2 Monate oder so mal reinzuschauen. Ich habe das auch auf dem Schirm, dass ich da irgendwo Top 18 bin, aber da ist aktuell natürlich auch noch GCL und so eingerechnet, ne? Also es ist halt eher dann eine NHL-Gamers-Rangliste, obwohl da eigentlich ECL All-Time-Stat steht. Das ist ja ein bisschen so eine Delusion dann halt auch. Und ja, ist nicht mein Ziel, aber wenn ich es jetzt erreiche, dann würde ich mich schon drüber freuen. So ist es auf jeden Fall.
Dann die nächste Frage wieder von Frankie. Also was konntest du genau schon mitnehmen im neuen Team, beziehungsweise konntest du neue Plays einbringen?
Ja, schon, man spricht natürlich darüber. Ja, Sven ist sogar noch vor mir, das hat er gerade noch kommentiert, ja. Wenn ich 8 Jahre noch in der ECL Pro spielen würde, wäre es auch einfacher, ne? Nee, auf jeden Fall. Nee, Spaß
Der
beiseite.
konnte
Sven ist
aber gut.
natürlich.
Nee, der war gut.
Sven ist natürlich auch. War wirklich ein Steilpass, so ein Elfmeter sozusagen. Nee, Sven ist natürlich auch ein überragender Spieler und hat es auch verdient. Ja, aber was ich jetzt schon mitgenommen habe und Plays eingebracht habe, ist schon so, dass ich, also wir hatten jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Krisensitzungen, will ich jetzt nicht, aber vorgestern mal länger unterhalten, warum es nicht läuft. Und da, ich hatte halt teilweise schon das Gefühl, dass ich über zumindest streckenweise nicht wirklich im Spiel involviert war. Also keine Ahnung, ich habe 10 Minuten lang die Scheibe kaum bekommen, weil wir uns so schwer getan haben, zum Beispiel mit dem Spielaufbau gegen die guten Teams. Und dann hatte ich halt 5 Minuten auf einmal wieder die Scheibe und musste halt aus nichts irgendwas kreieren. So. Und das ist halt als Flügel sehr schwierig, wenn du nicht so involviert bist, dann auf einmal wieder mitten im Geschehen zu sein. Und es ist halt für mich schon ein krasser Unterschied gewesen, weil wenn man jetzt mal die letzte Saison mit Braves anschaut, da hatte ich dann schon oft die Scheibe und war oft so das Ziel, sage ich mal, auch wahrscheinlich dann auch irgendwann einfach zu viel, weil man sich natürlich dann auch reingesteckt hat und versucht, wenn es nicht läuft, halt der zu sein, der halt mal einen Akzent setzt, der das Ruder rumreißen kann. Und dieser Unterschied war jetzt halt sehr krass teilweise, dass ich dann halt eher nur Mitspieler war und ich fühle mich halt selbst eher als wertvollen Spieler, wenn ich halt oft die Scheibe bekomme, weil ich sie halt auch im Normalfall schnell weiterspiele und versuche Mitspieler einzusetzen und die dadurch auch dann mehr ins Spiel reinkommen. Und wenn man dann so ein bisschen isoliert ist, ist es manchmal schwierig. Und ja, jetzt haben wir heute, kann ich auch so offen sagen, heute nochmal so ein, wollen wir uns nochmal ein bisschen unterhalten über Sachen, die man besser machen kann, was kurz- und langfristig Sinn macht, ob es kurz- und langfristig Sinn macht. Aber wie gesagt, so vom Persönlichen her habe ich mich schon mit, verstehe ich mich mit allen sehr gut und ich hoffe, dass wir das noch rumreißen können, aber ansonsten ja, ist halt ein bisschen ungewiss, so, was jetzt passieren wird nach dem Start, ne?
Kommst halt wieder zurück.
Ja, mal schauen. Gestern war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob das auch jeder mitbekommen hatte. Gestern war dann die PS4 von unserem linken Flügel auch einfach, hat nicht mehr funktioniert, richtig im Psycho-Skills-Style halt. Dann haben wir kurzfristig, weil den Vilo Polka bekommen, der eigentlich aufgehört hat, weil er keine Lust mehr spielt, der hat letztes Jahr für Butterfly Effect gespielt, hat letztes Jahr 45 Tore in der Elite gemacht und 70 Punkte. Und trotzdem haben wir uns schwer getan. Natürlich haben wir mit dem dann auch vorher nicht zusammengespielt, aber keine Ahnung, aktuell fühlt es sich halt so ein bisschen so an. Also, Fakt ist halt, dass es im Moment nicht gut funktioniert. Wir schießen kaum
Irgendwas
Tore, wir
passt
kassieren
nicht.
viele. Es passt nicht, obwohl es in der Vorbereitung sehr gut funktioniert hat und in normalen Spielen sehr gut funktioniert und sich eigentlich alles noch ziemlich perfekt angefühlt hat, dieses ganze Szenario. Und das Problem ist halt gerade, dass so diese Lösungsansätze, die wir schon versucht haben, nicht so wirklich funktionieren. Und jetzt so ein bisschen Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit herrscht, weil wir nicht genau wissen, was man noch verändern soll. So, und ich sag mal, letzte Saison, wo es bei uns ja nicht so lief und wir am Ende 15. wurden, gab es halt schon Gründe, die auf der Hand lagen, warum es nicht funktioniert hat, ne? Wir haben mit einem Torhüter gespielt, kurzfristig, der Pettersson, der vielleicht pro Niveau hat und mehr auf dem Boden liegt, als im Tor steht. Ohne jetzt das irgendwie abwertend zu meinen, aber es
Ja,
ist halt einfach ein
ich weiß,
Fakt
was du
gewesen, so,
meinst.
dass er kein Elite-Niveau hatte oder hat, ja, ohne das jetzt wirklich abwertend zu meinen, das ist halt. Und nicht in der Party war auch ein Nachteil, meiner Meinung nach. Dann war Maxi letztes Jahr, also Gezell, unser Verteidiger, die ersten 2 Wochen der Saison nicht da, weil er beruflich unterwegs war. Da hatte zum Zeitpunkt Niklas, also Psychoskills, auch noch keine Elite-Erfahrung und man musste da schon 14 Spiele oder so machen. Dann war Niklas PlayStation kaputt. Felix hat gegen Symphony in der Verteidigung gespielt, kurzfristig.
Legende.
Und wir haben halt sehr viel rotiert, ne? Und
Und die
ich
waren
sag
jetzt
mal,
wirklich da.
genau, also das war diese Patterson-Thematik, warum wir den überhaupt gebraucht haben. Und dann Darkham noch, der sicherlich seine Sache dann gut gemacht hat, muss man an der Stelle auch nochmal betonen, der vorher auch noch keine Elite gespielt hat und ins kalte Wasser geworfen wurde, der hat wirklich seine Sache gut gemacht. Aber natürlich wäre es für uns wichtig gewesen, sag ich mal, wenn Patrick oder er da gewesen wäre, ne? Und was halt auch ich als großen, nicht als großen Negativpunkt sehe, wenn man, sag ich mal, sehr in der Tiefe einen starken Kader hat, aber dass wir halt sehr viel personell gewechselt haben, ne? Einfach zu viel auch dann. Und in der Elite ist halt schon wichtig, dass du einen gewissen Grad an Eingespieltheit hast und den gab es halt nicht. Wir haben außerhalb der Elite auch nicht viel gespielt, weil, wenn man ehrlich ist, halt eigentlich immer nur die gleichen zwei, drei, vier Spieler da waren, die aktiv sind und jeden Tag da waren und kamen halt viele Faktoren zusammen.
Auch mit dem
So,
Matchmaking, glaube ich, dass
genau,
da mit
Matchmaking kam da
Elite.
noch dazu und wirklich viele Faktoren und jetzt ist es halt bei uns aktuell so bei UB, dass wir fühlen, dass wir locker ein Top 8 Team sein können in Europa, aber es halt aktuell nicht abrufen können und die Lösungsansätze bis jetzt noch nicht ja, geholfen haben. So sehe ich das halt, ne? Und an der Stelle will ich trotzdem noch betonen, es ist unabhängig, was jetzt noch passiert und ob wir die Saison retten können, ob es langfristig Sinn für mich macht. Schon mal betonen, dass es halt einfach ein wichtiger Schritt war, allein um diese Erfahrung zu machen, ne? Weil ich wollte ja diese Herausforderung für mich selbst haben, ob ich mich da durchsetzen kann. Und es ist auch eigentlich so, dass es normalerweise funktioniert, bis jetzt halt in der ECL noch nicht. Und das ist halt frustrierend, aber damit muss man jetzt halt auch leben. Und was, keine Ahnung, in ein paar Monaten ist, im Jahr ist, kann ich ja einfach noch nicht sagen, ne? Und
Ja, schon richtig. Ich meine, wie gesagt, der
es waren halt
Wunsch
auch,
von mir ist, dass du wieder zurückkommst.
ja,
Mit dir
Dankeschön.
gewinnen wir wieder sehr viel Qualität und verstehen du immer mit dir auch gut. Die Nachricht damals, die hat mich schon ein bisschen getroffen, muss ich ganz ehrlich sein, weil das hat mir dann auch ein bisschen zum Denken gegeben. Aber ja, mit Krinke haben wir das, glaube ich, gut
Ja.
kompensiert. Natürlich nicht so 1:1, aber er macht seinen Job gut. Ich bin auch sehr zufrieden mit ihm. Auch wenn ich manchmal frage, wo Miet ist, wenn er spielt, aber egal.
Ja, ich kann auch öffentlich jetzt nochmal, also kurz dazu sagen, dass es halt einfach viele Faktoren waren. Ne? Also, dass Maxi aufgehört hat, war natürlich schon auch ein Faktor. Dass Simon gesagt hat, er ist vielleicht oder ein bisschen weniger da, wie er Privatzeit hat. Ich denke mal, da spielt jetzt die aktuelle Weltsituation auch eine Rolle, warum er jetzt doch eigentlich jedes Elite-Spiel machen kann. Ne? Das konnte man ja so auch noch nicht vorhersehen.
Ja.
Und dann der wichtigste Punkt für mich war halt wirklich dieses Matchmaking, ne? Weil ich bin einfach so ein Spieler, der eigentlich jeden Tag diese Konsole anmacht und das Spiel spielt, um besser zu werden. Und wenn du dann täglich, so wie die Situation jetzt war, dann täglich eine halbe Stunde suchst und gegen die gleichen zwei Gegner spielst, die du dann im Regelfall besiegst, das macht dann einfach keinen Spaß und das wisst ihr ja alle auch.
Genau.
Und ja, aber ich sag mal, bis jetzt, ich glaube tatsächlich auch, dass das vielleicht gut war, tatsächlich, dass ich jetzt zumindest mal eine Saison oder wer weiß, was passiert, halt weg bin, vorübergehend oder längerfristig, weil jetzt Felix diese Chance bekommen hat, dass er dauerhaft auf dem rechten Flügel spielt, was einfach seine Position ist, weil er einfach als Linkshänder auch einen größeren oder für ihn einfacher ist, als mit einem Rechtsschützen zu spielen, ne, den er auf dem linken Flügel gespielt hat. Wenn er jetzt dauerhaft diese Position spielen kann und mit Krinke ja jetzt trotzdem noch einen kreativen Spieler dazugekommen hat, und sich das jetzt mal so ein bisschen etablieren kann, ne? Das ist, denke ich, hat jetzt auch ein bisschen Vorteile trotzdem für die Phantoms auch. Und
Ja, sicher.
wenn man es realistisch sieht, war es
War es
vielleicht
für
trotzdem
beide eine
einfach der
Win-Win-Situation?
für, ja, denke ich nämlich auch.
Weil seitdem du weg bist, wie gesagt, früher warst du ja der Spieler, wenn wir nicht mehr gewusst haben, wie es
Ja.
weitergeht, kriegst du die Scheibe, du wirst schon irgendwas draus machen.
Ich glaube auch, das ist ja genau das, was Frankie auch, glaube ich, in dem Podcast mit Simon und Sven gefragt hatte, ob das dann halt irgendwann zu viel war, man sich zu viel drauf verlassen hat. Ich glaube, das war auch so, um ehrlich zu sein. Und dass ich halt selbst dann auch so in diesen Modus gekommen bin, ja, ich versuche jetzt einen mehr auszuspielen als sonst und spiele die Scheibe nicht mehr so schnell ab und bringt halt niemandem was, ne? Und
Genau.
dann war die Situation recht ähnlich, dass halt keiner mehr unbedingt das Selbstvertrauen hatte, weil es auch von Anfang an nicht so gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich habe ja auch damals schon gesagt, zum Frankie, ich habe mit dem Frankie, wo ich in Köln beim EDL-Finale war, auch bin ich mit ihm zusammen hingefahren, habe ich mich ewig über dieses Thema unterhalten und ihm halt schon frühzeitig Bescheid gesagt, dass ich zumindest überlege, mal was Neues auszuprobieren. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon gesagt, dass es jetzt nicht unvorstellbar ist, also dass es jetzt nicht so ist, dass ich nie wieder mit euch zusammenspielen werde, ob es jetzt nur so sei in der GCL oder in zukünftigen anderen Turnieren. Einfach, und es hat sich ja bis jetzt auch so gehalten, dass der Kontakt nicht angerissen ist. Ich bin
Nee,
immer noch
überhaupt nicht.
regelmäßig mit euch allen in Kontakt und wie gesagt, sag mal, bei den Finnen ist ja eh so, dass der Kader erstmal nur meistens halt für eine Saison geplant wird und das ist ja ein bisschen anders als bei den Phantoms und bei den deutschen Teams und sag mal, bei UB ist jetzt vielleicht nicht so krass wie bei anderen finnischen Teams, die halt einfach, wo der Kapitän seine zwei Pappenheim hat und dann den restlichen Kader immer auffüllt. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da kann ich jetzt zu noch nichts zu sagen und muss abwarten.
Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das hat uns geholfen, weil jetzt dann spielen wir auch ein bisschen anders. Die Lösungen werden auf alle Spieler verteilt und nicht nur auf einen. Bringt uns ja auch spielerisch weiter. Also es sei ja Win-Win-Situation für dich ja auch. Du kannst ja auch weiterentwickeln. Ich meine, ich schätze, dass die Spiele mit den Finnen wird da jetzt nichts Schlechtes geben. Es wird dich auch weiterbringen. Und ja, und vielleicht kommen wir ja wieder zusammen. Das ist ja nicht ausgeschlossen.
Ich denke auch, Niklas zum Beispiel hat sehr profitiert einfach davon, dass er jetzt so ein großer, fester Teil ist von unserem Aufbau und so. Und
Ja,
hat
er
halt auch
muss was
einen
tun.
extrem großen Schritt gemacht, finde ich.
Ich glaube einfach, dass das bei Niklas und bei Felix tatsächlich der Fall ist, auch wenn Felix sich natürlich jetzt nicht selber dann nennen wird, aber es ist einfach so, ne?
Ja, ganz klar, die sind beide gefühlt, also nicht nur gefühlt, man sieht sie auch
Ja.
stärker worden.
Ja. Ich
Liegt
auch so.
vielleicht, du bist einfach der Spotlight war auf dir andauernd. Es ist wurscht, was
Ja.
gewesen ist. Man hat dich eigentlich immer auf dem Zettel gehabt. Du warst einfach 90% unseres Spiels beteiligt. Und jetzt ist es einfach so, diese 90% mussten aufteilt werden jetzt auf die anderen. Und Niklas hat davon extrem profitiert. Er muss jetzt auch was für den Spielaufbau tun. Und das hat er besser gelöst, als ich gedacht habe. Also eben gesagt, wie gesagt, wie Maxi dann auch noch gesagt hat, dass er weg ist. War schon hart, weil eigentlich war Maxi
Ja,
ja
klar.
der Typ, der was den Spielaufbau gemacht hat mit Frankie. Frankie war da auch ja so Niklas Part mehr oder weniger. Das hat er ja auch jetzt viel besser drauf. Und Niklas, der kommt Spiel zu Spiel immer besser damit klar. Und das ist ja.
Was, ja, ich denke, was auch noch extrem wichtig ist, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, also wenn man über euer Team spricht, ist halt, dass einerseits Felix vorhin schon angedeutet hat, dass er halt eher so gerne diese Support-Rolle von den drei Stürmern übernimmt, guter Zwei-Wege-Stürmer ist. Und ich glaube, extrem wichtig ist auch, dass man mit Krink halt jetzt trotzdem auch noch auf der linken Seite noch so neu so einen Spieler bekommen hat, der spielerische Elemente einbringt, der Sachen kreiert, der einfach ein flexibler Spieler ist und ein cleverer Spieler. Und jetzt hast du halt auch von links vielleicht ein bisschen mehr so diese spielerischen Elemente und nicht nur dieses pure Goalscoring, was man vielleicht wo Miet links gespielt hat oder Felix als Rechtsschütze links halt eher hatte, ne? Ich meine, wenn man das jetzt einfach mal so bewertet, also so sehe ich das zumindest, das ist jetzt auch keine Abwertung für
Na.
irgendjemanden, aber es ist, denke ich, einfach so, dass Felix auch als Linksschütze rechts sich viel wohler fühlt und dann auch eher mehr Sachen trotzdem noch kreieren kann, auch in seiner Zwei-Wege-Support-Rolle, nenne ich es jetzt einfach mal, als links und Krinke halt eben dieses Element dann auch auf der anderen Seite einbringt. Und wenn du so zwei Flügel an die Seite von Simon stellst, der auf Center wirklich ein krasser Spieler im europäischen und internationalen Vergleich, dann wird es halt schon funktionieren, ne?
Auf jeden Fall. So, dann machen wir mal die. Was sagen wir denn da? Da sind wir. Die letzte Frage vom zweiten. Das ist ein bisschen länger. Ist deren Spielstil arg anders? Wenn ja, wie sehr? Beziehungsweise was unterscheidet sich am meisten?
Von wem jetzt?
Von
Von den
Frankie an
Finnen.
dich.
Achso,
Also er meint wahrscheinlich den Spielstil zu uns, wie wir spielen, wie die
ja.
spielen.
Ja, sag mal, so Spielaufbau und so schon, weil dieses System, was ihr da spielt, mit dem Aufbau, dass die Verteidiger kreuzen und viel mit Simon gespielt wird, das ist schon ein bisschen Unterschied, aber prinzipiell versuchen wir das auch, da noch mit dem Center den Aufbau gescheit hinzubekommen. Uns fehlt halt noch so ein bisschen die Balance, wann man den Flügel anspielt und wann man halt dann erstmal den Center anspielt und hinten rum oder halt direkt einen Source über die Boards zum Flügel. Ich denke, das klappt bei euch halt einfach aktuell besser. Aber sonst, ich sehe jetzt tatsächlich bei den beiden Teams nicht den allergrößten stilistischen Unterschied. Vielleicht ist der Unterschied, dass wir halt eher versuchen, dann noch mit vielen Pässen spielerisch die Sachen zu lösen und bei Brace die Offensive im Vergleich zu den anderen Teams schon eher auch dann über in der offensiven Zone über außen über die Wand läuft, über viel die Verteidiger in der offensiven Zone die Scheibe haben und dann auch auf Deflections gegangen wird und dann wird aber wieder hinterm Tor gespielt. Also ich denke eher, da ist das Spiel so ein bisschen außenrum, was so einfach Sinn macht für den Kader, den ihr habt. Bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Richtung Tor gerichtet und Slot, aber ansonsten gibt es, glaube ich, krassere Unterschiede als zwischen Unlucky Boys und Brace.
Okay. So, dann wieder einmal eine Frage für euch alle. Ist es besonders schwierig oder unangenehm, den Spot vor dem Verteidiger einzunehmen? Sei es, wenn der Verteidiger mal nach vorne mitgeht oder eben in Unterzahl?
An Lucky Boys haben wir jetzt ja tatsächlich die Situation, dass der rechte Verteidiger, also ich spiele auf dem rechten Flügel und der rechte Verteidiger, der Wenger, hat halt bis zum letzten Saison, die letzten 2 Jahre zumindest, auf dem Flügel gespielt und ist jetzt wieder zum Verteidiger zurückgewechselt. Daher hat er halt auch schon einen gewissen Offensivstrang, aber ich habe da kein Problem mit. Ich sehe ja dann, wenn er nach vorne geht, da kommunizieren wir natürlich auch und cover dann für ihn. Das ist für mich jetzt kein Problem und ich sag mal, bei Brace soll es ja auch ein, zwei Mal vorkommen, dass da der Verteidiger ein bisschen mit nach vorne geht. Und dann halt der Simon oder ein Flügelspieler übernimmt und das gehört halt einfach dazu in der Elite, dass auch einfach aus damit man halt nicht immer das Gleiche macht. Und wenn der Stürmer halt mal keine Ausdauer hat, dann bleibt er hinten, weil Verteidiger hat im Normalfall Ausdauer und gehört halt einfach dazu, auch um ein bisschen unberechenbar zu bleiben. Und ich denke, das darf in der Elite für keinen Stürmer eigentlich ein Problem sein, wenn er mal kurz für einen Verteidiger hinten bleibt und der Verteidiger wenn man die Rollen tauscht.
Ja, und ich würde generell sagen, für alle Winger, egal wo man spielt, ist es ja generell wichtig, dass man schaut, was die Mitspieler machen und deswegen dann auch, ist es deine Rolle, weil der Center sollte ja eigentlich, der ist so wichtig, dass der quasi eigentlich meistens seine eigene Position behält, ist ja auch zwischen der Offense und Defense. Und die Flügel haben ja, finde ich, schon auch die Rolle, dass sie eben, wenn der Verteidiger mitgeht, sei es jetzt wegen, wenn man einen schnellen Rush sich mit einschalten will oder was auch immer, oder im Cycle, dass die dann covern, ist, sehe ich auf jeden Fall als eine Aufgabe von Wingern allgemein. Und bei uns speziell zum Beispiel ist es so, dass Niklas andere Qualitäten hat als ich und ich ihn auch gerne dann vorgehen lasse, weil er einen viel besseren Zug zum Tor hat und oft auch die gegnerische Mannschaft dann gar nicht damit rechnet, weil er der Verteidiger ist. Und ich finde, das klappt ganz gut. Da muss man einfach sich an seine Mitspieler anpassen und auch wissen, was die Stärken und Schwächen der jeweiligen Spieler sind. Also das müsst ihr alles selber überlegen für euer Team. Und ansonsten ist es auf jeden Fall gut, zum Beispiel im Penalty Kill, wenn ein Verteidiger eine Strafe nimmt, müsst ihr auch abstimmen und einfach quasi euer Gehirn verwenden, weil natürlich ist es so, dass das Spiel den rechten Flügel immer quasi dorthin stellt, wo der Verteidiger ist. Aber wir haben das zum Beispiel so gemacht, dann letzte Saison in der Elite, wo ich links gespielt habe und Tim rechts, dass der Tim, der ja viel stärker nach vorne ist, dass wir dann immer gesagt haben, okay, ich bin der
Fängst da
Verteidiger. Also
das mal
das,
hinten, bitte.
ja, also das ist immer so, ihr müsst es einfach je nach anpassen an eure Stärken und Schwächen und eures Teams. Also einfach mal ein bisschen überlegen, was Sinn macht
Und
für
euch nicht
eure
so wichtig
Situation, würde
nehmen,
ich
ne?
sagen.
Auch fürs Team zu spielen, einfach mal zurückzustecken und sagen, okay, ich mache den Verteidiger ganz noch gut. Im Unterzahlspiel zum Beispiel wäre, glaube ich, auch ein bisschen angebracht, weil manchmal merkst
Also
du
es gibt,
schon.
glaube ich, auch Teams, die wechseln und so, weil der Center ja doch irgendwie der beste Defensive Forward ist, wenn du dann so bei einem Penalty Kill, dass dann der Center den zweiten Verteidiger quasi macht. Also es kommt immer darauf an, was man für ein Team hat.
Na, ich habe das schon bei manchen Teams so mitgekriegt, das Spiel gibt das so vor, also machen wir das auch so.
Ja,
Da nehmen
eben,
sich
genau
manche
das
zu
meine ich. Das
wichtig.
ist halt nicht
Ja, ich
immer
sage aber,
zielführend.
das ist
Nicht
eine
immer zielführend,
Einstellungssache,
genau.
ne? Weil man nimmt sich selber zu wichtig. Vielleicht hat man sogar ist sogar der beste Verteidiger, der was dann am meisten wäre. Aber tut's nicht, weil das Spiel will es ja nicht so. Meine, irgendwie muss man ja ein Spiel programmieren. Das kann man ja nicht einstellen. Wir können es nicht einstellen. Das heißt, das Spiel macht es so und man kann aber nach dem Face-Off sofort umstellen. Im besten Fall. Das
Richtig.
sage ich dazu. So, Stefan, du noch.
Also ich sehe da auch ein Problem, was man
Kommst du
nennen
vielleicht
würde.
näher?
Vorher jetzt bist du wieder ein bisschen
Ja,
leise.
man hört nicht so gut.
Klassiker.
Ja.
Ja, das gehört einfach zu den Aufgaben eines Fluges, meiner Meinung nach. Hört ihr mich jetzt besser?
Ja, geht's
Bisschen.
noch.
Alter, du sollst dir die Wäsche aufhängen nebenbei.
Es gehört einfach zu den Aufgaben eines Fluges, halt auch zu übernehmen und auch im Penalty Kill defensiv zu spielen. Und ich habe ja jetzt schon sehr oft gesagt, dass ich es generell sehr wichtig finde, defensiv zu spielen.
Ja.
Aber ich glaube, man kann es auch übertreiben. Also generell sollte man nicht ständig kreuz und quer rennen, weil sonst ist es, dann müssen alle einfach immer nur quasi reagieren auf den Mitspieler. Also es gibt schon Vorteile von, dass meistens die Flügel dort sind, wo die Flügel
Ja,
sind, aber man darf es
wenn
auch
es
nicht
mal
zu starr
passiert, dann
sehen.
sollte es kein
Also.
Problem sein, dass man übernimmt, ne?
Und was mir auch noch oft auffällt, kann ich noch sagen, könnt ihr vielleicht selber darauf achten, wenn ihr spielt. Immer wieder ist es dann so, dass wenn ein Verteidiger vorgeht, dass dann zwei Spieler für den covern. Ihr müsst euch da trotzdem dann auch abstimmen, weil
Ja.
sonst fehlt auch einer vorne. Also es ist schlecht, wenn alle
Big
vorrennen, aber es
Mess.
ist genauso, finde ich, auch schlecht, wenn dann zwei für den gleichen covern. Und das bringt auch nicht so viel.
So, jetzt kürzt man das ein bisschen ab. Von Frank haben wir eigentlich soweit alles abgeschlossen. Eine Frage finde ich noch interessant von Tippo. Was haltet ihr von einer defensiven Pulli-Aufstellung in der eigenen Zone mit drei Mann im Slot? Kurze Antwort bitte.
Kann man machen.
Kann man machen.
Oder nicht?
Sehe ich tatsächlich sehr selten, weil man auch einfach Gefahr läuft, wenn man diese drei Spieler mit hat, dass man sich gegenseitig blockiert. Und ich finde einfach, zwei Spieler reichen da, weil ich auch kein Fan davon bin, diese Boards-Seite dann komplett herzuschenken einfach. Also sehe ich nicht den Sinn drin, weil zum Beispiel beim Tie-Up willst du ja dann, dass der Spieler von außen näher hingeht, ne? Wenn du
Oder
dann
zumindest den von außen wegblockt.
Genau, oder den von
Also,
außen wegblocken. So
ja.
limitierst du schon mal deine Möglichkeiten, dass du, wenn du einen Tie-Up clean gewinnst, dass dann wahrscheinlich trotzdem der Gegner an die Scheibe kommt. Und selbst wenn er clean gewinnt, hat der Boardspieler halt einfach direkt viel Raum. Und wenn man es anders gut spielt, dann kann man normalerweise, muss man einfach hinbekommen, dann den Slot mit den zwei Spielern, die rechts stehen, plus Verteidiger dann gegebenenfalls, oder in der Mitte stehen, besser gesagt, und der Verteidiger, der nah zum Tor steht, muss man es halt noch verteilt bekommen, ne?
Und zusätzlich ist es auch noch so, wenn du selber an den Puck als Erster kommst, hast du natürlich dadurch, dass dann drei Spieler näher zusammen sind, weniger Optionen dann auch, denke ich mir. Also für den Pass dann. Und das könnte auch ein Nachteil sein davon. Aber ich, ehrlich gesagt, wir haben es noch nie probiert.
So, dann beschreibt eure Kollegen hier ihre Stärken, Schwächen und dürft noch ein paar Worte über die sagen. Ich würde
Soll
sagen,
ich anfangen?
genau,
Ja,
fang
mach
an.
mal.
Ja, zu Felix. Ich kenne ja Felix jetzt schon durch Summer Cup ein bisschen, ne? Haben wir ja schon mal zusammengespielt. Und von daher hat er halt enorme Stärken halt, besonders nach der blauen Linie Puck zu halten, Spiel zu sehen, was passiert, defensiv. Menschlich top, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, was soll ich jetzt so großartig über ihn beschreiben? Ist halt ein super Typ noch dazu. Und ja, Tim, ich glaube, was er manchmal mit den Saucer-Pässen da macht, da fragt sich jeder, was passiert da gerade. Und ich glaube, beschreibt einfach den perfekten Flügel momentan, ne? Der alles so mitbringt. Durfte ihn ein bisschen mehr kennenlernen jetzt durch eher Basketball, so sind wir zum Eishockey zusammengekommen, aber auch da würde ich immer wieder sagen, menschlich top. Also.
Ja, danke schön. Ich hätte noch eine Nachfrage zum Summer Cup.
Okay. Ja, bitte.
Weil du ja da gesagt hast, du hast schon mal Felix gespielt. Wie war das für euch, dann so in so einem internationalen Turnier zu spielen mit Leuten von anderen Ländern?
Ja, das ist gute Erfahrung.
Von anderen Ländern meinst du Gegner oder im Team?
Nein, im Team, bei
Die
Summer
möchte ich
Cup ist ja
nicht
immer so
wissen,
ein
ja.
sehr, sehr, sehr großer Mix, ne?
Im Team haben wir natürlich es so gemacht wie jedes Jahr. Also der
Okay.
Josh bewirbt sich da ja quasi für, immer die Deutschen zu wählen. Das hat er auch dieses Jahr gemacht. Von daher, also letztes Jahr, ganz normal. Du spielst eher mit Deutschen als mit Finnen.
Also ich muss sagen, mir war der Spielstil eher fremd von das System, was gespielt wurde, aber sonst.
Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten.
Ja, danke, reicht.
Gut, dann darf Felix jetzt was sagen.
Ja, also zu Krinke auf jeden Fall ein Scorer, würde ich sagen. Das ist so seine Stärke. Weiß, wie man sich freiläuft und weiß, wie man kreativ sich vorne einbringt. Und ja, Schwächen. Vielleicht ab und zu ein bisschen zu sehr das Risiko, so gerade beim Rauslaufen, eventuell mal so ein Turnover, aber ja. Und ja, Tim wissen wir alle eigentlich und spiele immer sehr gern mit ihm zusammen, weil er gut weiß, wie ich denke und ich auch wie er und einfach gut nach vorne arbeitet und nach hinten auch. Und das Einzige, was wir eh schon angesprochen haben, ist, manchmal kann es die Gefahr sein, dass er eben dann vielleicht zu viel selbst macht. Und ja, vielleicht nicht der beste Threes-Spieler. Zu zweit. Da verlieren wir manchmal gegen irgendwen.
Ja, weiß
Ja,
nicht,
keine
woran das
Ahnung.
liegen könnte.
Ja, an mir wahrscheinlich.
An der Arroganz.
Fair.
Nee,
Ja,
Spaß. Menschlich.
ich kann jetzt eigentlich, weil wir eh vorhin schon über diese Teamzusammenstellung von Brace geredet haben und warum es jetzt so gut funktioniert, da habe ich ja eigentlich eh schon die Aspekte genannt. Ich kann es kurz wiederholen. Also, Felix ist halt eigentlich für so ein spielstarkes Team wirklich der optimale
Decoy.
zwei Wege Flügelspieler Strich Decoy. Also der lässt dann die Gegner gerne mal glauben, dass er die Scheibe bekommt und zieht damit zwei Spieler Gegenspieler auf sich. Das öffnet Räume für die Mitspieler. Nee, auf jeden Fall sehr 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 defensiv sehr guter Zwei-Wege-Stürmer und kann auch auf jeden Fall für Dachverhältnisse überdurchschnittlich gut andere Mitspieler einsetzen und Raum kreieren und Scheibe halten. Ich denke tatsächlich, wenn ich an Schwächen denke, eher sind eher die Dinge, die ich eben eh schon immer gesagt habe oder regelmäßig sage, weil wir uns gegenseitig halt auch Feedback
Menschlich.
geben und sagen, was man vielleicht noch besser machen könnte, ist ja wirklich auch durch viele 1-gegen-1-Spieler, 1-gegen-1 oder Versus-Spielen ein sehr guter Spieler ist und ich meiner Meinung nach teilweise dann noch mehr Potenzial hätte, um halt um noch mehr Akzente zu setzen oder dann mal so ein entscheidendes Play zu machen und sich mehr zuzutrauen. Aber ich sag mal, das geht so ein bisschen einher damit, dass er halt generell eher wenig Fehler macht, und ja, nicht immer die Risiken eingeht. Das ist ja auch was Gutes,
Voll
andererseits
und
so.
auch jeden
Ist sehr
Fehler von
gutes, ne?
mir sehr zu Herzen nehmen.
Ja, manchmal ist
Aber
halt, also das ist manchmal so ein bisschen, wenn Felix in das Spiel so nicht richtig reinkommt, dass dann die nächsten zwei, drei Plays vielleicht auch nicht die allerbesten sind. Das wäre vielleicht halt so auch noch so eine Sache, wo man halt sagen könnte, oh, ein Fehlpass gemacht, das passiert jedem und dann halt, also dann vielleicht irgendwie schneller wieder zu den guten Plays zurückkommt, aber das ist jetzt kein großes Problem, weil er es ja dann trotzdem schnell schafft. So, aber das sind wie gesagt auch die Sachen, die ich ihm jetzt schon immer gesagt habe und haben sich auch schon verbessert und vor allem jetzt, wenn ich das Spiel von euch schaue, gibt es eigentlich nicht viel, was man kritisieren kann, würde ich sagen.
Jahrhundertsnipe und so.
Genau, also so, da kommen dann eben diese Akzente. Das liegt vielleicht halt jetzt eben auch eben ein bisschen an, dass ich nicht mehr mitspiele und nicht so auf die Scheibe hocke.
Hocke ich sie jetzt stattdessen?
Genau, nee, und bei Krinke ist halt auch wirklich so, dass er einfach für den linken Flügel sehr spielerisch starker Spieler ist und Sachen kreieren kann und er kann fest spielen, er kann aber auch Tore schießen und hat da, glaube ich, schon den einen oder anderen Pro der Elite-Goalie mit seinem 8-mal Drehen im Eck und Short-Side-Schuss überrascht. Vor allem in dieser Qualification-Series da. Und ja, die Statistiken sprechen ja auch für sich in dem Fall, ne? Also es läuft einfach so, wie es jetzt läuft und Rinke ist da, denke ich, ein wichtiger Part, sehr schnell geworden von eurem Team, obwohl er jetzt wirklich noch nicht lange mitspielt und ihr bis auf die Woche vor dem Elite-Start keine Elite-Gegner hattet, ne? Das muss man auch mal sagen. Er hat vorher noch nie Elite gespielt und wie schnell er sich da jetzt angepasst hat, das muss man auch erstmal schaffen.
Sehr gut integriert.
Danke dir.
Ich kann auch sagen, zu beiden, was noch ein Plus ist, ist die Availability. Seid beide
Ja.
viel online.
Ja. Ich hab jetzt noch. Ich muss jetzt noch kurz eingrätschen, bevor ich es vergesse. Bei Schwächen, bei Krinke, manchmal schießt er zu wenig.
Ah ja,
Okay.
natürlich, stimmt.
Aber
Danke.
menschlich top.
Ja, aber nicht schlecht, top.
So, dann dürft's noch was über ein Team sagen.
Haben sie ja schon.
Haben Sie schon?
Ja,
Habe ich wen
Tim, ich
vergessen?
kann noch mal was über dich sagen, aber. Ja,
Achso,
reicht
Entschuldigung.
jetzt. Reicht
Gut,
jetzt.
dann eine Frage war noch, die ist vorher gestellt worden. Ich habe sie noch im Kopf. Wie glaubt ihr, werden die deutschen Teams abschneiden? Wurscht, ob das jetzt Neo, Pro,
Ah, das war die
Light,
Frage, glaube ich, von
Wokka.
Waldi, von Memmingen.
Gehen wir jedes Team durch und sagen Playoffs oder nicht? Oder was machen wir?
Ja, also man
Also ich
kann's.
würde generell sagen, so ich hoffe halt, dass sich ein paar von diesen Light-Teams auch wieder mal in die Pro gesellen, also dass wir wieder mehr deutsche Pro-Teams haben. Das wäre, finde ich, schon mal ein guter Anfang. Und für die in der Neo gilt ja einfach immer, der nächste Schritt ist mal die Light. Und das, ja, denke ich mal, gibt es auch ein paar Kandidaten, die da auf jeden Fall in der Light auch mitspielen könnten, würde ich sagen.
Also ich würde jetzt einfach tatsächlich mal, um es mal andersrum zu machen wie sonst, von oben anfangen, weil man da den besseren Überblick hat. Also ich sehe Braves als deutsches Team, wenn ihr so weiterspielt wie jetzt, ist Playoffs auf jeden Fall möglich. Wie die Deflections auch manchmal. Und wenn man die Playoffs schafft, warum nicht irgendeins von den anderen Teams mit der
Mit der
Spielweise
Connection.
und der Connection ärgern, ne? Also so ist halt einfach so und ich traue euch das auf jeden Fall zu. So, dann. Rinke, wie siehst du das?
Zum selber? Ja, das sollen
Ja.
andere entscheiden, ne?
Okay.
Aber ich.
Ich bleib
Ja,
dabei,
ich
Playoffs
denke
möglich.
so. Aber trotzdem ist das Ziel erst einmal
Nicht
quasi
abschieben.
den Nicht-Abstieg und gut sich verkaufen. Aber wenn wir in die Playoffs kommen, sicher gerne. Gute
Dann will man
Erfahrung auf
dabei.
jeden Fall.
Ist
Ja,
jetzt alles
dann.
so Understatement. Ich
In
sag
der. In,
Playoffs.
ja, ich, ich
Sagst
traue es euch
du.
auch zu. Aber ja, man muss natürlich auch sehen, dass ihr noch gegen Havu spielen müsst, gegen US Killer und gegen Helsinki
Ja.
Reds. Darf man nicht vergessen, ne?
Frisch lieber
Und
aus Goalie kannst nicht kommen, also ist ja
ja.
schwierig.
Also gegen Helsinki Reds vor allem brauche ich auf jeden Fall was zu, gegen die Veskil, auch gegen Havu ist natürlich für jeden schwer. Ne?
Aber es
Aber
ging für
haben
sie auch
letzte
immer schwer
Saison
gegen
auch
uns.
gegen Havu zweimal 1-0 verloren mit
Ja.
wilden Line-up, ne?
Und wilden Ping.
Ja, genau. So, genau. Und jetzt, wenn wir, dann kommen wir wahrscheinlich mal zur
Ne, warte,
Pro.
ich habe ja eh meine Liste da, dann brauchst du nicht um umschauen. Ich sage einfach den Namen und
Ja,
ihr sagt
umso
Playoffs
besser.
oder nicht. Muss man das nur, also uns haben wir ja schon. Zack, dann gehen wir zum nächsten. Shooting Stars, Playoffs ja, nein.
Ich brauche die Tabelle, ehrlich gesagt.
Ich gucke auch lieber auf die Tabelle jetzt.
Ich glaube, die können es schon schaffen, aber ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Aber ich würde es mir natürlich wünschen. Aber sag mal, der Start ist mit 4 Siegen aus 12 Spielen jetzt auch nicht optimal gelaufen. Und ich sehe halt bei Shooting Stars einfach diese Abhängigkeit von Josh und von Vision ist halt zu krass im Vergleich zu der restlichen Mannschaft, ohne jetzt irgendwie abwertend sein zu wollen, aber. Ich sag mal, Pro ist mittlerweile auch eine sehr starke Liga geworden und man kommt mit zwei sehr guten Pro-Spielern oder die sogar vielleicht, also Josh hat für mich halt auch Elite-Niveau zum Beispiel, Vision hat zumindest Potenzial dafür, mit der Spielweise wäre es ja wahrscheinlich schwierig in der Elite auch. Aber vom puren Talent her könnten die das und aber zwei Spieler reichen die halt in der Pro nicht mehr. Das war vor 2 Jahren vielleicht noch anders, ne?
Ich würde es
Ja,
Ihnen auch
würde ich auch sagen.
wünschen. Aber ich sag, es wird sehr schwer mit dem Start, ne?
Der Start, vor allem jetzt, wenn ich mir das so anschaue, die haben einige Teams vor ihnen, die noch weniger Spiele gespielt haben und trotzdem mehr Punkte. Das ist einfach schwierig, dann wieder aufzuholen. Aber
Ja.
wir werden sehen. Wir
Unmöglich ist
drücken
es
die
auf keinen
Daumen.
Fall und ich hoffe, die
Ja.
schaffen es, aber bei denen ist ja wirklich diese Abhängigkeit von diesen zwei Spielern, die sehe ich halt und ja, das sehe ich halt als zu großes Handicap einfach.
CSC, was
Nächstes
wollen wir? CSC Lions
CSC
Esports.
Beste.
ZSC, Otta.
Ich wollte nur vorwegnehmen, bevor Freeman sich wieder beschwert.
Ja, ZSC. Besser?
Jo, ich
Passt.
sehe ZSC als Playoff-Team. Müssten halt noch ihre Konstanz finden, aber ich sag mal, wenn du so ein. Du hast, die haben, also Snooze ist für mich einer der besseren Pro-Center und Haldim ist einer der besten Verteidiger in der Pro. Und die Flügel können alle Tore schießen, können alle Plays machen, sei es Freeman, Alex oder Akin. Für mich ist halt so, dass ja, müssten halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit ihrer aktuell besten Starting Six spielen und wenig rotieren. Da sehe ich halt aktuell Bille und Bille ein bisschen vorne in der Verteidigung. Haldim ist eh gesetzt und Cic wahrscheinlich im Tor. Aber Playoffs sollten sie auf jeden Fall schaffen und werden sie auch, denke ich.
Wäre auch, finde ich, der nächste Schritt so in ihrer Entwicklung. Also, sie sind aufgestiegen, dann gab es mal eine schwierigere Saison, aber auf jeden Fall nicht abgestiegen. Und jetzt wäre, glaube ich, das nächste Ziel einfach mal die Playoffs und da die Erfahrung sammeln.
Also ich glaube halt, dass sie wirklich das schaffen müssten, halt mal so Fünfter, Sechster zu werden und nicht als Achter in die Playoffs, weil du dann halt so einen Gegner
Ja.
bekommst. Klar, du hast jetzt Delusion und Weser Pompa, solche dominanten Teams hast du diese Saison nicht mehr drin, aber halt eben damit wahrscheinlich eine höhere Ausgeglichenheit. Und wenn du in der ersten Runde, was weiß ich, gegen Teams wie Black Horse, Reality Check oder
Tiki Talk ist auch nicht
Team
schlecht.
Frosty spielst, oder Lexans, das wird halt wieder sehr schwer, ne?
Ja.
Und wäre halt gut für sie mal, wenn sie jetzt irgendwie den, so, sagen wir mal, Platz 3 bis 6 irgendwie erreichen können, um dann halt auch mal in den Playoffs eine gute Chance zu haben, als Favorit da zu sein, ne?
So, dann würde ich sagen, machen wir noch die
Sollen wir
Live, weil
schaffen.
sonst geht es ein bisschen zu lang, weil ich habe
Ja,
jetzt,
würde ich auch sagen.
ich habe ein bisschen an Zeitstress.
Ja.
Clowns on Ice.
Guter Start, auf jeden Fall, wie ich mitbekommen habe.
Genau.
Und ja, Playoffs auf jeden Fall möglich. Und was dann passiert in den Playoffs, das ist immer ein bisschen dann, glaube ich, eine Tagesformsache auch bei den Clowns. Aber
Ja, ich denke auch, Playoffs sind möglich, aber eher als einer der auf Platz 5 bis 8, weil, wie ich das sehe, haben die auch jetzt für eine Leitverhältnisse eine ordentliche Gruppe erwischt, ne, mit HV71. Die sind halt noch unter ihnen, weil die nur 6 Spiele gewonnen haben, 6 Spiele gemacht haben, aber haben
Ja.
alle gewonnen. Und dann sind halt noch wirklich andere, wirklich gute Leitteams oben auch noch drin.
Speedy Bros.
Speedy Bros zum Beispiel, oder diese, ich habe
Memmingen.
Memmingen
Aber
ist
wenn sie die
stark.
Playoffs erreichen, können
Nordic
sie jede
Nosebill.
Runde auch schwer machen, ne? Wenn sie so defensiv
Ja,
spielen wie die
ich
letzten
denk auch,
Spiele und
also
sich daran
Playoffs
halten.
müssten sie schaffen im Normalfall. haben jetzt, soweit ich weiß, auch schon gegen Memmingen und andere Teams, die jetzt gerade vorhin spielen, gespielt, glaube ich, Nordic Nosebleed sogar geschlagen, oder?
Schwierige Gegner, fast alle
Tommy schreibt
durchgeschwitzt.
auch gerade voll.
Nordic, Nosebleed zweimal gewonnen, Nearbird
Ja.
Fighters zweimal gewonnen, also die
Ja.
wichtigen, nur gegen Memmingen jetzt, dann haben sie
Genau.
am Deckel gekriegt.
Ab HV71 wird noch sehr schwierig, aber sonst
Und
sind halt
diese
noch
Pirat,
viele machbare Spiele dabei, ne?
gell? Ja.
So, dann die nächsten. DEG eSports auch in der gleichen Gruppe, momentan Platz 11. 10 Spiele, 8 Punkte.
Ja, ist für mich tatsächlich auch ein Borderline-Playoff-Team. Ob die es schaffen in dieser Gruppe, ist nicht unrealistisch, aber trotzdem zumindest ein bisschen fragwürdig. Ich würde es natürlich auch wünschen, aber denke, es wird schwer. Schwierig.
Sehe ähnlich. Ich würde es ihnen auch wünschen, aber ich glaube, es wird sehr schwer. Ich habe auch gelesen, glaube ich, mehr Niederlagen deutlich. Die Siege momentan. Ein paar neue Leute, die. Aber wird schwer.
So, dann bleiben wir gleich in der Gruppe mit ECDC Memmingen eSports. 10 Spiele, 13 Punkte.
Also, ich kann jetzt nur die paar Spiele sagen, seitdem es Memmingen offiziell gibt, vorher waren es ja noch Werewolves.
Genau.
Spielen sie gefühlt nochmal eine Stufe besser und ich zähle sie jetzt in der Light zu den besseren Teams und denke, die haben auch in den Playoffs eine Chance gegen alle Teams. Und ja, ist eigentlich für mich das stärkste deutsche Team, glaube ich, in der Light, was auch Chancen hat, wenn die jetzt diese Entwicklung weiternehmen, in die Pro zu kommen. Natürlich wird es dir nicht geschenkt und in den Playoffs ist nochmal eine andere Sache.
Vor allem in der Light, wo
Aber.
es so viele Runden gibt.
Genau, in der Light, es gibt viele Runden, es gibt ja wirklich starke Teams, auch in der Spitze, ne, mittlerweile. Und durch die Einführung der Neo, denke ich, ist die Light halt nochmal besser geworden.
Aber
Und
auf jeden
ja,
Fall ein Team, das unangenehm ist zu spielen.
genau, ja.
Also deswegen,
Ja.
die können auch jeden besiegen da.
Es ist, glaube ich, also für mich wirklich zusammen mit Regensburg, zu dem wir bestimmt gleich noch kurz kommen, eins der besten deutschen Light-Teams.
Ja, dann nehmen wir gleich Regensburg. Erster Platz, 10 Spiele gemacht, 18 Punkte. Also ich gehe davon
Ja.
aus, definitiv Playoffs möglich.
Ja.
Also
Playoffs
die
sind
machen's.
ja, Playoffs auf jeden Fall, die sind ja jetzt schon auf einem perfekten Weg. Ich finde, um ehrlich zu sein, ich kenne jetzt nicht alle, ich kenne nicht mal viele Teams in der Gruppe von denen, um ehrlich, also kenne ich einfach nicht. Sieht für mich ein bisschen leichter aus als die Gruppe von Memmingen, Clowns und DEG, aber die sind auch natürlich eins der, ja, wahrscheinlich individuell nochmal ein Stück stärker als die anderen und ja, Playoffs sind auf jeden Fall drin. Wie es dann in Playoffs aussieht, auch selbst wenn man da jetzt im ersten oder zweiten der Gruppe ist, ist es halt nochmal was anderes. Aber traue ich auf jeden Fall auch einiges zu.
Dann müssen sie halt zeigen, wie weit sie schon sind und wie sie das dann so in den Playoffs handeln.
Ja.
Aber auf jeden Fall was möglich. Ja,
Playoffs
das Ganze.
definitiv. Danach mal gucken.
Ja.
Ja.
Das vorletzte Team, KSE Titans, Platz 12, 10 Spiele gemacht, 9 Punkte.
Ja, wird ja geführt, das Team vom Heaven, von Carsten, den Felix
Genau.
und ich auch beim DL-Finale in Köln getroffen haben und gegen ihn gespielt haben, ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, ne? Der durch die lange Pause wahrscheinlich noch ein paar Rückstände zumindest hat, aber scheint ihn ja nicht zu sehr zu beeinflussen. Spiel ist wirklich ein guter Center für Light-Verhältnisse, wobei ich mir tatsächlich auch als guten Flügelstürmer vorstellen könnte. Und ja, Kevin Romney ist jetzt Topscorer vom Team, der ist ziemlich gut eingeschlagen, kennt man auch von, war kurz bei Zürich und kennt man so vom 3 gegen 3 Spielen auch. Und die haben schon eine ganz gute Mannschaft, aber ich sehe auch ein bisschen das Problem, dass außer Heaven und dem Scoring von Kevin Romney hat vielleicht das Niveau einfach auch teilweise Spieler sind, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so viel gespielt haben, wie der Villa, der jetzt in der Verteidigung spielt, der ja auch bei uns war. Aber vom Potenzial her langfristig gesehen eines der deutschen Teams mit dem ja, mit unter anderem größten Potenzial, allein schon weil Carsten da halt spielt, würde ich sagen.
Dann zum letzten
Viel
Team.
noch ein Satz dazu, viel hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie krass Petucha, die als einziger Goalie oder als einziger Goalie, der bis jetzt gespielt hat, halt das Team tragen kann, weil
Carrying kann.
ich kenne auch, wenn Petucha in Form ist, da wirklich ein sehr starker Goalie, hat der früher auch bei finnischen Teams wie UB und Germany's Finest und dann in Deutschland gespielt. Und dass er was drauf hat, weiß jeder, ne? Muss halt nur seine Form erreichen wieder.
So, dann Team Europe, sechster Platz, 10 Spiele, 14 Punkte.
Was? Ich habe es gerade nicht gehört.
Team Europe. Das sind Pack Panthers mit ein paar Deutschen, glaube ich, und ein paar Ausländischen. Ist das korrekt?
Genau.
Wer ist denn Deutsches dabei? Also ich weiß,
7-3-0.
Der Torhüter ist, glaube ich, deutsch.
Swiss Mr. Moga Jakob. Und so
weiter und so fort. Swiss Moga ist deutsch und Goalie Breaker, ne?
Ja, so wie, genau. Wenn man das so anschaut, die haben auch eine sehr starke Gruppe, wenn man die Records bis jetzt...
Ich finde tatsächlich auch, Genesis ist für mich das stärkste Leitteam, auch wenn die aktuell mit einer Bilanz von 7-2 in Anführungszeichen nur auf Platz 4 sind. Ist für mich eigentlich ein Team, was auch hätte in die Pro kommen können, für einer der offenen Spots. Und Gruppe sieht tatsächlich auch relativ gut aus. Also, ja, Playoffs wahrscheinlich nicht unmöglich, aber kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu gut einschätzen, weil ich einfach da auch 5, 6, 7, 8 Teams gar nicht kenne in dieser Gruppe.
Und auch nicht weiß, gegen wen sie jetzt schon gespielt haben und gegen wen sie noch spielen müssen. Das ist halt so die Frage, weil es scheint so, dass wir da ziemliche, also da geht's halt auseinander. Es gibt viele Teams, die alles verlieren und es gibt viele Teams, die alles gewinnen. Also. Ja.
So, dann war das auch eure Einschätzung. Dann sage ich danke, dass ihr da wart.
Ja, danke für die Einladung.
Danke fürs Zuschauen. Tim, dir viel Glück noch mit den Unlucky Boys.
Dankeschön.
Und man sieht sich ja. Und wie es weitergeht mit dem Podcast, das werdet ihr heute noch mitbekommen. Ich werde das heute noch posten. Sonst einen schönen Freitagnachmittag. Und ja, haut rein. Tschaußen.